Hergewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 304. Heute mit Felix.
Hey, hey.
Und Markus.
Hey, ho.
Und meiner einer, ich bin Ingo.
Hihi. Hihi. Ja. Not modified ist dann auch einfach.
Not modified?
Oder? Ja, 304 ist not modified.
Ja, 302 ist found. 303? Gibt es 303? 304? Ja. Naja, mal gucken, ob wir irgendwann nur noch bis 404 kommen, oder? Weil das hatten wir gerade vorher jetzt so ein bisschen. Erst 400er Fehler, dann 500er Fehler. Der Reverse Proxy.
303 ist C-Other.
C-Other. Aha. Ja. Habe ich bisher noch nicht gebraucht. Willst du die HTTP-Status-Codes jetzt noch weiter vorlesen?
Nö, ich hatte nur gedacht, das sind
jetzt. Erzähl doch mal mehr Status-Codes.
Jetzt sind wir bei 304. So.
Also. Ja. Status-Codes. HTTP-Status-Codes, ganz, ganz wichtig.
Passend für heute wäre eigentlich 305 gewesen.
Was ist
305? 305 ist Use Proxy.
Ja, genau. Ja, zur Erklärung, wir wollten kurz vor der Sendung jetzt noch schnell den Proxy bauen, um unsere Streaming-URL so umzubiegen, wie die sie immer ist, aber sind kläglich gescheitert und haben das jetzt sein gelassen, weil ich hatte, der eine Felix hat irgendwie Internetprobleme, der andere Felix hat vergessen, dass er einen Termin heute hat. Ups, ich habe da ja doch einen Termin. Naja, aber hat sich bei der Begrüßung schon mal gelohnt, weil ging schneller und es hat sich keiner gewundert, welcher Felix jetzt antwortet. Vielleicht auch nicht.
Doch.
Genau, und der andere Felix hat ein paar Internetprobleme, vielleicht ist er ab und zu mal weg. Klingt auf jeden Fall so. Schon wieder. Bist du noch da?
Ich bin noch da.
Immerhin.
Aber der andere Felix nicht.
Ja.
Er kommt bestimmt wieder.
Kommt bestimmt wieder.
Vorausgesetzt,
ich finde, ich muss das hier mal umordnen. Ich muss das richtige Tab aufmachen, damit ich ihn auch sehe. Sonst kommt er nämlich gar nicht mehr rein. Ja. Na gut, Markus, dann musst du jetzt durch diese Sendung uns führen. Hast du irgendwas?
Moment, das mit dem Führen, das machst ja du, die so. Überschriften vorlesen und so.
Ach so, genau.
Ja.
Dann kommen wir zum Blast from the Past. Und am Wochenende ist es mal wieder soweit.
Zeitumstellung.
Yay, alle so yay.
Tausendmal gemacht, tausendmal nichts passiert.
Oh.
Also ähnlich.
Ja, ich darf ja immer nicht singen, aber wenn du das machst, ist es okay, glaube ich.
Ich weiß nicht. Ja, also wir reden seit Jahren darüber, dass es ja eigentlich fast abgeschafft ist und irgendwie ist es dann doch nicht abgeschafft.
Ja, liegt eigentlich nur an den EU-Mitgliedstaaten, weil alle anderen, Parlament und Kommission, haben schon gesagt, schaffen wir ab.
Mhm.
Und die anderen sagen irgendwie, interessiert uns nicht, wir haben gerade andere Probleme. Und das sagen sie aber schon seit Jahren, auch wenn sie keine Probleme sozusagen haben eigentlich. Ja, ich weiß auch nicht, es wäre ziemlich einfach. Ich verstehe auch nicht, warum die EU-Kommission nicht einfach sagt, das per Exekutive einfach dann entscheidet und dann jetzt sagt, okay, das war die letzte Umstellung am Wochenende und dann ist halt so. Also
sie haben wahrscheinlich Angst davor, dass zu viele nicht mitmachen.
Wie jetzt? Dann soll sie halt aus der EU austreten.
Ja, und das ist es dann vielleicht doch nicht wert.
Ach, doch, hätte jetzt kein Problem damit, wenn irgendwie Ungarn oder sowas austritt.
Ja, wenn das, weißt du, wenn das nur eins wäre, dann würde man es vielleicht darauf ankommen lassen. Aber das ist ja gerade so mit dem ganz westlichen und die ganz östlichen Länder, der Kontrast zwischen den beiden ist ja dann zu groß. Und da hat man einfach Angst davor, dass es zu viel Zunder birgt, oder?
Ja, aber das ist doch jetzt schon so. Also ich meine, Spanien und Ungarn, dieselbe Zeitzone, ist doch egal, ob wir da jetzt diese Zeitumstellung dann immer machen oder nicht. Also entweder überlegen sie sich, Ob sie in eine andere Zeitzone wollen, ja, so be it, das können sie ja trotzdem machen. Und wenn nicht, bleibt halt alles so, wie es ist, außer dass wir uns dieses Umstellen sparen. Das
ja, ja,
kann doch nicht.
Ich finde das auch super, aber
genau. Dann bleiben wir einfach in der Normalzeit, die wir jetzt dann wieder haben ab Wochenende, und dann ist alles gut.
So, Ingo, hast du Internetprobleme gesagt?
Nein.
Ist gar nicht aufgefallen, dass ich nichts gesagt habe, oder?
Nee.
Die letzten 10 Minuten.
Genau, ist nicht aufgefallen.
Ja, das ist dieses ominöse Internetprobleme. Und 4G ist hier in diesem Gewölbe auch nicht so gut, und deswegen ist doppelt Shit quasi. Ja, aber hier bin ich wieder, hoffentlich. Mal gucken, wie lange noch.
Bis deine Daten aus alles sind.
Nee, Daten gehen nicht zu Ende, aber das quasi ab und zu am TS halt nicht mehr funktioniert, das passiert ja auch. Ja. Und dass quasi das echte Internet auch nicht funktioniert, das macht es natürlich nicht besser. Dass wir jetzt Zeitumstellung haben, ist natürlich auch so ein Ding.
Du meinst, sein Internet blockiert schon, weil es sich auf die Zeitumstellung, weil es die Zeitumstellung verbockt.
Seelisch, moralisch vorbereitet, korrekt, ja. Mal gucken, was ich heute wieder für einen Scheiß baue. Ah ja, kein Internet. Zack.
Wie gesagt, ich weiß auch nichts. Könnte man das einfach abschaffen, könnte einfach sagen, zack, ist halt nicht mehr. Ich meine, es gab ja auch irgendwie diese Übereinkunft, dass man halt diese Zeitumstellung ständig macht. Da können wir da jetzt einfach sagen, okay, haben wir jetzt 30 Jahre lang gemacht, dann schaffen wir sie jetzt wieder ab. Und die Länder können doch in ihren Zeitzonen bleiben oder machen, was sie wollen. Ist doch wurscht.
Aber wir sind hier EU, da muss man irgendwas entscheiden oder so. Zusammen,
ja. Immer zusammen, das ist wichtig.
Mhm. Ja.
Und wenn einer dagegen ist, dann muss man aufhören sofort.
Ja, das wird sich nicht durchsetzen. Dieses Demokratie-Ding wird sich allgemein nicht durchsetzen.
Einer kann einfach Veto schreien und dann hört es auf.
Mhm.
Ja, gut, ja, das ist, Zeitzonen ist so ein Ding. Ich habe da ein Video verlinkt darunter gleich, und zwar von Computerfy, The Problem with Time and Time Zones. Das ist, beschreibt Zeit und Zeitzonen relativ gut. Weil wir hatten es ja schon ein paar Mal, ist halt kein technisches Problem, sondern einfach nur ein politisches Problem. Und das macht es natürlich nicht einfach, in Computering abzubilden dann.
Ja. Ich bringe das ja auch fast jedes Mal an, lass es einfach alle UTC machen auf der Welt und fertig ist. Haben wir überall die gleiche Zeit, und ich meine, die einen stehen halt um 5 Uhr auf, die anderen stehen um
18
17
Uhr auf.
Scheißegal. Ja, genau. Ja.
Ist halt einfach nur eine Zahl.
Ist halt eine Zahl, und dann ist es halt gesellschaftlich da so festgelegt, dass man Mittag isst um 1 und die anderen essen Mittag um 17 Uhr und die nächsten um 3 Uhr. Das ist doch völlig wurscht.
Ja. Fände ich ja in Ordnung auf jeden Fall.
Das verstehe ich nicht, warum man sich darauf nicht einigen könnte. Also ich meine, alle diese ganzen Science-Fiction-Sachen, da geht es doch dann auch immer nur um eine Erdzeit. Ja? Die wählen sich da auch nicht, da hält sich da auch keiner damit auf. Irgendwie komme ich jetzt aus Europa, mache ich eine andere Zeit als du im Quartier nebenan. Das ist doch irgendwie Quatsch. Können wir doch einfach alle UTC machen und ist fertig. Ach ja. Es könnte so einfach sein. Könnte.
Aber hier sind wir.
Ja, ist es aber nicht. Gut. Haben wir genug rumgeholt?
Achso, ja, ändert sich auch nicht, oder? Darüber habt ihr auch geredet, oder?
Ja,
es passiert einfach gar nichts jetzt. Das war's.
Ja, es passiert nichts, weil irgendwie die EU-Staaten irgendwie nichts machen. Die anderen europäischen Institutionen sind ja schon dafür. Aber es müsste halt der die EU-Ratspräsidentschaft vorsitzt. Ich weiß nicht, wer ist es gerade? Tschechien oder so? Bin mir gerade nicht sicher. Aber die müssten sich halt drum kümmern, und solange der jeweilige Vorsitzende
was Besseres zu tun hat, dann passiert halt nichts, oder was?
Passiert einfach nichts, genau. Ja.
Toll.
Ja, super. Genau. So, dann hast du noch RFID-Probleme?
Nee, keine RFID-Probleme. Ich wollte hier was picken vom letzten Mal. Und zwar hat der auf der E-Loop, die ja war, das für gestern war anzusprechen, gab es einen ganz kurzen Teaser zu dem Projekt. Jetzt ist der Blogpost draußen, und zwar Finding Lost Items with RFID. Und RFID, wenn man dran denkt, so, das ist ja dieses, wo du es irgendwie 5 cm dran halten musst.
Ja.
An irgendwelche Sachen. Es gibt aber natürlich für diese ganzen Läden, gibt es ja RFID in einem Industrie-Entfernungsbereich. Also das heißt, da ist es dann so, wenn du irgendwas klaust, dann gehst du ja durch diese Schranke durch und dann piept's.
Ja.
Genau. Und das Gleiche gibt es natürlich auch für so Warenhäuser und sowas. Da klebst du halt dann alles einfach so ein Tag dran und dann weißt du, was dieses Ding ist. Und diese Tags sind natürlich überall dran, weil die werden nicht deaktiviert, sondern die sind halt an den gekauften Klamotten dran. Und wie wäre es denn, wenn man quasi diese Tags auch selber nutzen könnte, um sein Zeug wiederzufinden. Und darum geht es hier in dem Blogpost. Es ist quasi so ein China-Industrie-RFID-Lesegerät, was dann an einem Raspberry Pi und einer Powerbank hängt, und mit dem kann man dann rumlaufen und seine Sachen suchen. Das ist so die Idee. Und das ist ganz cool eigentlich. Also ich finde die Idee cool. Auf jeden Fall witziger als solche Sachen, wo die Batterie ausgehen kann. Weil diese ganzen RFID-Tags, die sind ja überall dran. Und die müssen ja quasi nur befeuert werden und antworten dann. Und genau, das ist quasi der Blogpost mit dem Zusammenschrieb, was man alles braucht, um sowas nachzubauen. Und genau, ich wollte es quasi einmal hier zeigen, dass der Chico da was gebaut hat.
Okay, und das kann man sich dann einfach nachbauen?
Das kann man sich selber nachbauen, genau. Kaufst du von AliExpress dieses eine Gerät, hast du dann irgendwelche super sketchy China-Exes, die du halt damit klicken musst, um das halt einmal, also initial zu konfigurieren, und danach funktioniert das halt so. Danach brauchst du es, glaube ich, nicht mehr, dann kannst du halt irgendwas machen, aber quasi so.
Da musst du aber noch
bespielen.
Da musst du aber noch zuweisen, welcher Tag jetzt dann was sozusagen ist, oder das musst du dir
ja genau. Das musst du auf jeden Fall machen. Du musst quasi sagen, welcher Tag was bedeutet. Wenn du jetzt zum Beispiel vom Decathlon einen gescavenged hast, dann musst du dem natürlich sagen, was das jetzt bei dir ist, weil du brauchst normalerweise nicht die Sachen von Decathlon wieder, sondern zum Beispiel deinen Personalausweis oder so. Und genau, da musst du das quasi einmal nach, quasi zuweisen, und dann weißt du, was wo ist. Das ist so die Idee.
Okay. Ja, cool. Auch ein relativ langer Artikel, also, ja.
Ja, gut zusammengeschrieben, genau. Mhm. Auch mit ein bisschen, quasi, wie weit kann man die Sachen wiederfinden? Also, wie viele Meter fliegen diese Wellen? Mit Orientation, also quasi, wie genau du in die Richtung zielen musst und so. Weil das RFID ist natürlich so, dass du schon relativ genau treffen musst. Ja, also nicht super genau, aber schon irgendwie in die Richtung, damit du das halt wiederfindest. Aber für so Zeug, was man zu Hause hat, ist es, glaube ich, ein ganz gangbarer Weg, wenn man öfter mal Sachen verliert. Und nicht nur irgendwie 3 Sachen, sondern halt alle Sachen.
Und dann läuft man durch die Wohnung mit diesem Gerät, um dann die Sachen zu finden, ja.
Ja, genau. Dann läufst du quasi damit rum und dann suchst du so piep, 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 wie dieses so Fuchsjagd, weißt du, sowas.
Vielleicht kann man das auch an die Kinder dran kleben, dass man die dann wenigstens zu Hause wiederfindet.
Ja, vielleicht. Die machen sich doch gerne bemerkbar, oder?
Ja,
manchmal. Je nachdem, wenn du Verstecken spielst. So, warte, ich hole mein Wiederfindegerät.
Papa cheatet schon wieder.
Piep, 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 piep. Ja, genau, das wollte ich hier quasi einmal anbringen, weil das quasi von.
Cooles Projekt.
Ja, finde ich auch.
So, und dann hast du noch irgendwas mit der Lufthansa,
wo ich. Lufthansa sagt, was war denn das?
Ja, kann ich dir nicht helfen.
Lufthansa nicht. Sagt, steht da. Ja. Was sagt die Lufthansa?
Weiß ich nicht. Sonst können wir auch einfach zum nächsten übergehen, wenn du nicht mehr weißt, was das sein soll.
Lufthansa
sollte.
Sagt Flüge ab, sagt Danke, sagt nicht mehr Damen und Herren. Ja, oder Flug ab. Also das sind die Vorschläge von Google jetzt, aber ich glaube, es war keiner von denen.
Dann.
Ich weiß nicht mal genau, was es war.
Dann kommen wir zum. Nee. Kommen wir zu Toter der Woche. Ich kann das nicht
oder
deklinieren.
Zu den Toten der Woche, das sollte beides erkennen.
Echt? Toten der Woche kann ich schon sagen, ja?
Ja, das hast du ja öfter mal gemacht, aber das ist halt jetzt die Frage. Jetzt hast du ihn wahrscheinlich verwirrt.
Ich jetzt? Du bist schuld. Ich habe Toter der Woche gesagt, so wie mir das aufgetragen wurde.
Nee, ist glaube ich okay.
Ja.
Es müsste alles funktionieren, aber es funktioniert meistens nicht alles.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, das war gut. Eins hat er gefunden jetzt bestimmt.
Okay.
Was ist denn so alles tot jetzt?
Ja, Gnome will die Mailinglisten abschalten, die sie so haben.
Oh nein.
Ich weiß nicht, man könnte jetzt sagen, Maillisten sind tot, aber ganz so weit würde ich nicht gehen. Aber Gnome-Mailinglisten sind tot. Die haben für verschiedene Projekte und verschiedene Software Maillisten und das irgendwie noch in Python 2 geschrieben und Mimimi und alles großer Aufwand und bla bla bla. Geht doch in irgendein Chat-Tool und unterhaltet euch darüber. Maillisten braucht keiner mehr, also wird abgeschaltet. Und zwar bald. Ich glaube schon Ende des Monats oder Ende nächsten Monats oder so. Also jetzt demnächst gleich.
Okay. Benutzt du gerade noch Mailinglisten für irgendwas?
Ich benutze tatsächlich noch einige Mailinglisten, ja. Ich habe tatsächlich gerade erst wieder eine revived.
Ja. Okay.
Aber
ich benutze, was benutze ich gerade? Ich benutze gerade TZ-Info, meine wichtigste Mailingliste. Und wenn die weg ist, bin ich sehr, sehr unglücklich. Da brauche ich wenigstens ein RSS-Feed davon.
Ja. Ja, es sind nicht mehr ganz so viele wie früher tatsächlich. Aber so doch so 3-4 Projekte oder zu Software-Themen und auch so ein, zwei Linux-Mailinglisten, wo man einfach noch aus Urzeiten irgendwie drauf ist und noch nicht irgendwie sich abgemeldet hat, sind tatsächlich schon noch dabei. Aber es ist weniger geworden. Also es ist, ich meine, es ist noch nicht so ganz so schlimm wie das Usenet. Weiß ich nicht, wann wartet das letzte Mal im Usenet? Kennt das noch einer?
Oh ja, ist eine Weile her. Und das Usenet, das wird ja aber mittlerweile so ein bisschen zweckentfremdet.
Ja, es ist so eine Art Pirate Bay.
Ja, genau.
File-Sharing Haven. Nur noch, ja.
Eigentlich nur noch
Pirate Bay. Kann man da was anderes machen? Nee, oder? Da kann man nichts mehr anders machen.
Ja, doch, es gibt schon noch die alten Usenet-Sachen, aber die benutzt halt keiner mehr, oder? Wie gesagt, also die letzten Usenet-Server, da damals, als wir noch studiert haben, Markus, ne, da ganz am Anfang waren die Sachen ja auch noch irgendwie in einem Usenet, in einem internen, aber ich meine, das wurde auch irgendwann mal abgeschaltet, ich glaube.
Was wurde es? Ein Drama, das ist doch Kulturgut, das kann man nicht einfach abschalten.
Ja, du bist schuld, du hast es einfach nicht mehr benutzt.
Ja gut, ich hatte keinen Zugang mehr, ich wohne ja nicht mehr da.
Ich glaube, ich habe es bestimmt über 10 Jahre war ich nicht mehr im Usenet, eher 20.
Also ich habe irgendwann mal in dieses Usenext da reingeschaut, tatsächlich nochmal. Aber das will man ja mittlerweile ohne vernünftiges Tooling auch nicht mehr, also auch ganz sicher nicht so, weil
ganz sicher nicht.
Das Zeug, was da verteilt wird, das ist ja dann auch gesplittet über 95 Millionen Posts, das heißt, ohne da die entsprechende Technologieunterstützung findest du dich da gar nicht zurecht. Und also wirklich sinnvolle Diskussionsinhalte habe ich nicht mehr gefunden.
Hast du überhaupt Diskussionsinhalte gefunden? Jegliche Art?
Bestimmt 10 Jahre her, bestimmt. Ja, also es, so Dinge, die anmuteten, als wenn sich Leute austauschen würden, ja.
Aber in Wirklichkeit waren es einfach nur irgendwelche Spambots.
Genau, wahrscheinlich irgendwelche Bots, die aufeinander losgelassen wurden.
Weil ich meine, die Sache ist ja quasi Spam im Usenet. Das ist halt einfach, wer macht sich noch die Mühe, das zu tun?
Du, es werden auch immer noch Spam-Faxe verschickt. Also, das
ist. Ja, das ist ja klar, weil das kommt irgendwo an, aber im Usenet liest es halt wirklich niemand, ja.
Das andere liest ist halt quasi auch keiner mehr. Ich habe bei uns auf Arbeit, habe ich dann, ist auch schon wieder ein paar Wochen her, einfach den Stecker rausgezogen aus diesem Fax, gesagt, hier kommen nur Scheiß an. Die einzige Sache, die ihr macht, ist, die Spam-Nachrichten, die da kommen, in den Papierkorb daneben zu schmeißen. Die Arbeit können wir uns auch sparen.
Du könntest den Mülleimer direkt davor stellen, damit es direkt reinfällt.
Ja, genau. Aber dann kann ich auch den Strom sparen, indem ich das Ding einfach ausmache und das Papier sparen, weil es macht halt keiner mehr Faxe. Aber ich kann noch vorziehen, ich sollte heute, also ich kann noch mein Mimimi der Woche kurz vorziehen, ich musste heute einen Fax verschicken.
Wow. Krass. Und das also, hast du geschafft oder hast
du? Ich bin so halb gescheitert. Nee. Also es ist Katastrophe. Also ja, turns out, die IHK, die ist, weiß ich nicht, vor 4 Monaten, 5 Monaten gehackt worden und hat seitdem irgendwie nicht geschafft. Also sie schreiben einem große Briefe, melden sie sich an bis zum und müssen machen sie das und das und und musst hier, aber bitte schreiben sie uns keine E-Mails, weil wir können keine E-Mails empfangen und senden. Bitte schreiben sie uns Briefe oder Fax. Da habe ich gedacht, ein Brief? Ach, da müsste ich jetzt, da muss ich das
E-Postbrief ja... E-Postbrief vielleicht.
Da müsste ich ja jetzt irgendwie einen Umschlag finden und eine Briefmarke und... Ach ne... Es musste auf Fax gehen und dann war ich irgendwie
am Antwort war
2
nein.
Stunden damit beschäftigt, wie ich jetzt einen Fax schicke. Also es ist, es macht alles keinen Spaß. Ich verstehe nicht, wie man wenn man gehackt wurde, ist scheiße, aber so nach 4 Monaten oder so müsste man es doch dann mal wieder gebacken kriegen, oder? Also wenn man einen Monat offline ist, finde ich schon hart. Kann ich aber vielleicht noch nachvollziehen, aber das ist jetzt viel, viel länger als ein Monat. Und dann Briefe zu schreiben mit, ja, wir können leider keine E-Mails empfangen. Ich finde es schon, aber Faxe gehen noch. Es kann zwar keiner mehr Faxe schicken, also wie gesagt, ist schwierig. Bei uns haben wir das Faxgerät abgeschafft auf Arbeit. Aber Faxe empfangen scheinen irgendwelche angestaubten Behörden schon noch zu können.
Mein Gott,
ey. Wahnsinn.
Das ist echt
Wahnsinn,
verrückt.
Wahnsinn. Ja.
Die Frage ist halt auch, wie viel Spam die bekommen.
Ja, ich schicke da jetzt jeden Tag einen Fax hin. Also,
ja, okay, also bekommen sie mindestens jeden Tag einmal Spam.
So lange, bis sie wieder ihren E-Mail-Server aufbauen und ich wieder da in den Spam schicken kann.
Gibt es da auch so NSFW-Spam? Wie gehen die damit um? Das ist, wenn da quasi so ein riesiger Dong einfach aus diesem Faxgerät rauskommt. Was machen die da?
Keine Ahnung.
Passiert das? Jetzt muss ich mir schauen. Ja. NSFW-Fax-Spam. Fax-Spammers Revenge. Ja, nee. Fax- und E-Mail-Spam, Bundesnetzagentur. Fax- und E-Mail-Spam wird beim B-Netzagentur zusammengefasst. Das kommt jetzt gleich.
Ja, natürlich. Das ist alles
Sie erhalten, Sie erhalten unverlangte Faxe oder E-Mails mit Werbung für Produkte oder Dienstleistungen und eine Angabe einer Rufnummer. Ziel solcher Spam-Faxe oder Spam-E-Mails ist meist, sie aufzufordern, die angegebene Rufnummer zu kontaktieren oder ein hochreisiges Faxabruf zu starten. Ja. Genau, einen hochpreisigen Faxabruf. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert überhaupt. Ja, nice. Okay, also hier B-Netz-Agentur hat auf jeden Fall da Infos für dich, wenn du so Spam bekommst. Ingo, hätte sich vielleicht da hinwenden sollen.
Hätte ich mich, ja. Okay, mach ich beim nächsten Mal dann.
Wo ist denn dein Mimimi? Ist das hier unten oder oben?
Es ist unten mit Mimimi, ist, aber weiß ich nicht, wir können das jetzt natürlich dann. Ach, ihr findet das.
Nee, wir lassen es da einfach.
Ja, nee, ich meine, die Hörer sind intelligent, die wissen ja, wie unsere Sendungen eigentlich nach ISO-Standard aufgebaut sind, dass wir ab und zu mal die Standards verletzen, die wir uns selber aufgelegt haben. Gehört halt irgendwie dazu. So, wir waren eigentlich in der Kategorie Tote der Woche. Mailinglisten sind tot, Newsnet ist tot oder ist nur noch. Wird nur noch für grenzwertige Sachen verwendet.
Aber schon seit Jahren, seit 10 Jahren oder 15 oder so Jahren.
Ja. Ja. Aber kommt jetzt, Maillisten kommen jetzt, sterben jetzt auch. Immer mehr. Ich weiß nicht, was
und
wir
was
dann.
Benutzt die Leute Discourse oder was?
Ja, wahrscheinlich.
Discord, okay. Ja.
Oder Discord ist ja nur zum Chatten oder Discourse ist ja dieses Forumsding quasi.
Aber ich habe das Gefühl, dass Discord tatsächlich viel mehr ab. Ja, also viel von diesem Communities aufsaugt, die auch bisher
aber
auf Mailinglisten.
Das ist doch nur ein Chat-App,
haben.
Oder? Sehe ich das falsch?
Ja, aber es ist halt eine bessere Chat-App. Also zum einen, du hast ja auch Calls drin und zum anderen, du hast ja schon die Threads, also Diskussions-Threads, die auch archiviert werden, wo du auch drin suchen kannst. Also es ist halt nicht keine Instant-Messaging-App, sondern es ist wirklich, es ist ja ein irgendwie angenehmeres Slack, finde ich.
Okay. Oh, ja, okay. Aber Discourse finde ich jetzt eher gut für so Communities, weil das mehr so wie so ein Forum halt, wo du dann ja, so schon die Threads ja. sauber sortiert hast und so.
Das macht GNOME auf jeden Fall auch. Die nehmen auch Discourse, ja. um die Leute dahin zu schicken jetzt. Genau. Ja. Weiß ich nicht. Aber ja, es ist Laufe der Zeit, ne? Also irgendwie, ich meine, ich habe auch noch irgendwo so einen alten Mailman, der auch noch auf Python 2 läuft. Ich glaube, muss auch mal entweder updaten oder die Maillisten abschaffen. Ja. Das ist der Lauf der Zeit. So, den Lauf der Zeit erwischt auch i486. Weil
ist das so?
Ja, Torvalds will das jetzt aus dem Linux-Kernel raus haben, weil es ist alt.
Ja.
33 Jahre alter Scheiß. Kann man jetzt mal rauskicken. Wird okay. aber wahrscheinlich noch nicht für den nächsten Kernel, also 6.1 passieren. Der 6.1er soll auch wieder LTS sein. Wenn es dann also frühestens zu 6.2 ist, wenn ihr dann lange auf einem LTS-Kernel bleibt, dann habt ihr auch so lange noch die 486er Unterstützung und zur Not müsst ihr auf BSD wechseln.
Oder einfach weiter euren 2.6.32er Kernel.
Genau. Genau. 2.6.32.
Golden Kernel.
Ja, forever. Ja, genau. Dann nehmt einfach den. Da sind auch keine Bugs drin. Das ist ausentwickelt, das ist fertig. Und von dem her. Ja, also könnte sein, dass das dann langsam mal rausfliegt. Aber ich war erstaunt, dass es tatsächlich immer noch Hersteller gibt, die 486er Sachen bauen. Also hier in dem Artikel wird ein System on a Chip von Vortex 86 und ein taiwanesischer Hersteller, der die Dinger irgendwie immer noch baut, einsetzt im Embedded-Bereich irgendwo. Fand ich schon krass. Die Dinger immer
und noch die benutzen immer noch einen neuen Kernel oder benutzen die einfach irgendwas?
Ich habe keine Ahnung. Weiß nicht. Aber wie gesagt, selbst wenn du jetzt den LTS-Kernel, den kannst du ja dann wahrscheinlich nochmal 5 Jahre einsetzen. Irgendwann ist dann halt vorbei. Oder dann musst du auf BSD gehen. BSD unterstützt auch noch 386er.
Toll.
Yep.
Wie praktisch.
Yep. Genau. Stört euch nicht, oder? Hat noch einer.
Keine 486er hier rumstehen. Ne?
Ich habe, glaube irgendwo habe ich die CPU noch, aber ausgebaut. Liegt irgendwo hier.
An die Wand gehämmert.
Ja, nee, das hier ist eine neuere CPU. Was ist das für eine? Müsste ich jetzt die Paste abkratzen, habe ich keine Lust drauf. Hatte aber
das
irgendwo
Ding liegt seit 15 Jahren bei dir in der Schublade und du hast immer noch nicht die Paste darunter genommen.
Ja.
Schmutzpink.
Ja. Ich habe hier auch noch ein USB-Diskettenlaufwerk. Finde ich auch ganz geil.
Toll.
Hatten wir es nicht neulich erst von Diskettenlaufwerken? Müssen wir das wirklich jetzt nochmal durchkauen?
Ja. In Japan, glaube ich, war das, oder? Wo sie ja, keine Disketten ja, mehr haben wollen. Ja.
Genau. Und jetzt habe ich hier gerade gesehen, ich habe noch ein USB. Ich hätte das denen ja teuer verkaufen können. Ich habe noch ein
USB. Nee, die wollen das ja loswerden. Die wollen nicht noch mehr davon.
Und vor allem, da ist es eins, wo Sony draufsteht.
Und das macht's besser oder so? Ist das so wie mit anderen Raritäten, wenn da der richtige Name draufsteht, dann ist gleich mehr wert?
Oh, steckt drin eine Windows 95 Startdiskette.
Toll.
Ja, nee, weil wir gerade bei Japan waren, fand ich's lustig, dass es ein Sony-Laufwerk ist, deswegen.
Ach so, sorry.
Ja. Ich steck das jetzt aber nicht an meinen Rechner an, mal gucken, ob das noch geht. Das lassen wir lieber. Okay. Dann Lego Mindstorms.
Oh.
Ich muss sagen, habe ich tatsächlich nie verwendet. War irgendwie.
Ja. Bei uns gab es in der Schule. Das ist schon ein bisschen.
Genau,
her.
Ich habe irgendwann mal das auch so angefasst und mal ein bisschen damit rumgespielt, aber selber auch nie. Ich habe kein Set und wäre immer eine nette Spielerei gewesen, aber effektiv.
Bin ja, es war auch immer ein bisschen zu teuer irgendwie. Also es war relativ preislich gesehen schon höher angesiedelt. Ja. Und es hat sich auch nie weiterentwickelt. Also es ist irgendwie.
Doch, die haben das schon gepflegt. Es ist also nie so krass, aber, wie man sich das, wenn man sich ein bisschen mit Mikroprozessoren und die Arduino und die ESP32 und so beschäftigt hat, dann hat man immer gedacht, das Meinsdorf ist aber hinten dran. Aber die haben halt schon sehr darauf geachtet, dass es so Industriestandard, also Industriegrade ist, damit sie es halt auch für die Normalverbraucher unterstützen können. Also deswegen, glaube ich, waren die einfach sehr langsam da drin, da Zeug zu unterstützen. Die haben das sehr solide gebaut.
Sehr solide, ja. Aber das passt, ja. Ja. Und das muss ja auch quasi für immer abwärtskompatibel sein. Das ist ja auch das andere Ding, oder?
Das weiß ich gar nicht, ist es, ob es das ist oder nicht.
Ja, also wenigstens die Aktoren und Sensoren, oder?
Mhm. Wahrscheinlich will man das, ja. Ja. Irgendwie schade, aber es gibt ja, also zum einen werden die Sets, die es jetzt bis Jahresende noch geben soll, wahrscheinlich unglaublich teuer, weil es einen Run von den Fans gibt.
Echt? Ja.
Würde ich mal fast erwarten oder so. Also es gibt ja auch so, also da gibt es ja schon eine Fangemeinde und Lego-Sets, die so vor 2 Jahren aus dem Programm genommen werden, wenn du die geworden sind. Wenn du die versuchst jetzt zu bekommen, zahlt man da oder soll man astronomische Preise auf eBay bezahlen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand tut. Aber genau.
Wieder die Geschäftsidee verpasst.
Ja, ist halt Risikoinvest, ne? Und die Frage ist, ich habe noch nirgendwo eine Beispielrechnung gesehen, wo jemand wirklich erfolgreich damit war. Sich jetzt heute so einmal das Lego-Portfolio an Bausätzen zu kaufen und in 5 Jahren das Ganze wieder zu verkaufen und dann zu schauen, wie viel Gewinn man unterm Strich gemacht hat. Wenn jemand viel Geld übrig hat und ein Hobby sucht, wär mal ein interessantes Experiment, finde ich. Das Ergebnis würde mich interessieren. So, das aber zu Mindstorms. Ja?
Es gibt wohl von Xiaomi gibt es wohl auch Klemmbausteine, Robotertechnik. Und zwar Xiaomi Mitu heißen die. Und das ist auch so. Und die sind vom Preis schon eher in der Lage, wo man die einfach kaufen kann. Also es sind irgendwie um die 60 Euro im Gegensatz zu 350 Euro.
Also ja, die Frage ist halt, willst du einen 8-Jährigen da selbstständig mitspielen lassen können oder geht es dir nur ums Basteln? Weil wenn es dir
kann ruhig ein bisschen Chinesisch lernen in der Anleitung.
Nein, weil wenn es einem nur ums Basteln geht, dann ist halt dieses Lego-Zeug nicht das, was man macht, oder? Dann ist man relativ schnell bei dem ESP32. Und ja, man kann, oder wir könnten jetzt ein ESP32 und ein paar Motoren mit Lego kombinieren. Das ist ja, oder mit einem Lego-Techniksatz. Aber man braucht das eigentlich nicht vorgekaut von Lego. So die Leute, die das brauchen vorgekaut von Lego, sind, glaube ich, vor allem Bildungseinrichtungen. Und das ist das Interessante, dass Lego an dem Punkt sagt, ja, aber für Bildungseinrichtungen bauen wir das weiter.
Aha. Bauen die es weiter tatsächlich?
Hä?
Ich habe gedacht, die stampfen das komplett ein.
Nein, also sie wollen die Marke weiterführen. Sie sagen auch, sie unterstützen die Software, die man braucht, um das zu programmieren, noch bis mindestens Ende 2024, was jetzt nicht ganz so lang ist. Das heißt, dieses private Lego Mindstorms-Zeug kannst du danach wahrscheinlich in die Tonne kloppen, weil du es nicht mehr programmiert bekommst, wenn du nicht noch parallel dazu dir ein altes Windows oder macOS archivierst und weiter benutzbar hältst. Aber sie sagen, dieses Build-and-Code-Angebot steht da in dem Artikel, so nennen sie das, glaube ich. Das wollen die aufrechterhalten, also für Schulklassen der Jahrgangsstufen 1 bis 4 und 5 bis 8. Und diese Lego Education Prime Sets, die soll es wohl weitergeben.
Okay. Na, gut. Es ist bloß die Frage, wie lange noch, ne?
Genau.
Also ich meine, wenn sich der Markt schon nicht lohnt, warum sollte sich der Bildungsmarkt dann viel, viel mehr lohnen, nur noch dafür zu entwickeln? Das
glaube ich. Also das wäre da wahrscheinlich, können sie das aber eher als pures Marketing verkraften. Aber das stimmt schon. Wahrscheinlich hast du auch recht, Felix. Wenn sie mehr rausgebracht hätten, mehr Zeug und dann mehr Wind gemacht hätten, hätten sie vielleicht auch insgesamt einfach einen größeren Markt erschlossen. Das ist auch gut möglich.
Gut, was macht man denn heute, wenn man jetzt Lego Mindstorm das nicht mehr verwenden will oder kann, sozusagen? Was bringe ich jetzt meinen Kindern bei? Mit wie mache ich das jetzt? Bauen?
Mit Roboter? Scratch? Ja, hier ein schönes so Roboter-Bausatz auf Basis vom ESP32 oder mit Scratch, oder?
Offene Frage, keine Ahnung. Hast du da, habt ihr da was? Habt ihr schon mal irgendwas ausprobiert?
Ich habe da mal mit ausprobiert. Ich habe hier auch so ein High Wonder. Das war mal ein Crowdfunding aus China. Die hatten auch dann auf Scratch. Scratch ist ja eine offene Entwicklungsumgebung praktisch. Da kannst du ja alles Mögliche machen. Die Maus vom WDR, die haben ja auch eine Umgebung damit aufgebaut, wo du drin programmieren kannst, ohne Hardwarekopplung jetzt. Und hier diese High Wonder Leute, das ist so ein kleiner Roboter-Bausatz. Da konnte man dann auch mit Scratch Dinge mit programmieren. Ich glaube, dass der Knackpunkt ist eigentlich, Lego hatte so das Versprechen, dass da steht eine Marke dahinter, das kannst du auch in 10 Jahren noch benutzen. Und was Vergleichbares gibt es, glaube ich, einfach nicht.
Ja, es war vielleicht vor 10 Jahren so, aber das ist halt jetzt leider vorbei.
Ja, heute nicht mehr, definitiv, genau. Ja.
Ja.
Wir haben mit der Firma vor 2 Jahren auf dem Java-Land einen Roboter-Bausatz verlost. Wie hieß das Ding? Das war auch cool. Die hatten auch so eine Scratch-Umgebung, mit der man bauen konnte. Und ich meine, das wäre auch, ich suche da gerade nach, ich meine, das wäre auch eine etwas bekanntere Marke gewesen. Ja, so, und das wäre vielleicht das, wo ich jetzt am ehesten noch, wenn Leute mich ansprechen würden, nachsuchen würde.
Okay.
Mhm. Wie gesagt, von Xiaomi gibt es auch was. Das sieht jetzt ganz witzig aus, auf jeden Fall. Ist auch kompatibel mit dem Lego-Zeug, also das passt schon. Das heißt, das kann man sich auf jeden Fall anschauen.
Ja, wobei es natürlich lustiger ist, wenn man vielleicht nicht Xiaomi kauft, sondern irgendwas anderes, was ein bisschen eigenes. Und das mit
ja, also, klar.
Chinesisch lesen, na, weiß nicht.
Ach, pablapap. Das können die Kinder sich schon mal dran gewöhnen.
Müssen sie sowieso als als eine Fremdsprache lernen, genau.
Genau.
Kommen wir nicht drum rum. Ja.
Genau.
Ja. Na gut. So, dann haben wir, oder gibt es dazu jetzt noch, habt ihr noch einen Tipp, was ihr noch als Roboter vorschlagen könnt?
Das kam zu überraschend jetzt. Das.
Ja, du kannst es ja nochmal rausrufen.
Genau, ich hau was, wenn ich suche das raus, was wir damals verlost hatten, was so, was ich so gut in Erinnerung habe. Und dann hau ich das in die Shownotes.
Wunderbar. Ja.
Perfekt.
Dann ist noch der DHCP-Server tot, also der DHCP-Server. Oder was heißt tot? Zumindest wird er nicht mehr weiterentwickelt.
Den S-Mask.
Nein, der DHCP-Server. Der, also, der eine.
ISC-DHCP.
Der to rule them all.
Yeah. Ja.
Den alle benutzt haben, zumindest.
Bis jetzt.
Ja, also. Ja gut, DNS-Mask benutzt man jetzt auch schon 10 Jahre lang, aber davor die 20 Jahre.
Halt alle Plaster-Router haben DNS-Mask. Es gibt da quasi nichts anderes.
Genau, aber DNS-Mask gibt es noch nicht so lange, wie es DHCPD gibt.
Das kann sein, ja.
Und ja, in größeren oder vielen großen Umgebungen wird der DHCPD laufen. ISC hat ja so einige Programme geschrieben, die irgendwie das Internet ja, beherrschen. Bind gehört nämlich auch dazu, ne? Bind gehört, kommt auch in den. Und ja, turns out, die haben gesagt, es ist ausentwickelt, ist fertig. Wir haben einen Nachfolger vorgestellt. Den gibt es auch schon eine Weile, weiß nicht, auch schon 2, 3 Jahre oder sowas. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich schon mal gehört, dass Leute darauf umgestiegen sind. Hat einige Vor- und Nachteile, wie immer. Hilft ja jetzt nichts. Mittelfristig müsste man dann umsteigen. Kurzfristig jetzt noch nicht, weil zumindest Sicherheitspatches wird es für die Version schon noch geben. Ja.
Mhm. Ich habe mal geschaut, DNS-Mask Initial Release 2001, also auch schon 21 Jahre her. IC DHCP 1999, das heißt nur 2 Jahre älter.
Ich dachte 97, habe ich gerade gelesen.
Oh, weiß nicht, hier Wikipedia hatte gerade das mir gesagt. Vielleicht also, hat es mir auch gelogen.
In dem Heise-Artikel steht 97 drin.
Initial Release 1999, 97. Ja, keine Ahnung. Hm. Das ist jetzt, was hier Wikipedia gesagt hat, aber die können ja auch immer alle lügen.
Also irgendeiner lügt. Entweder lügt Heise oder Wikipedia. Oder beide. Und das ist noch ganz was anderes. Also hier steht Initial Release 97. Aber ja, ist halt so. Gut, also ist EOL, guckt euch entweder diesen Nachfolger Kea an oder DNS-Mask, keine Ahnung.
Genau, guckt euch für DNS-Mask an. Da gab es ein letztes Stable Release vor 23 Tagen oder so, das ist sehr, sehr frisch. Es wird noch weiterentwickelt.
Ich habe es tatsächlich, also in meiner Umgebung, aber die ist halt nicht so groß, ne? Die sind irgendwie, was man jetzt so im eigenen Netzwerk hat, da braucht man jetzt irgendwie nicht was, was mit Hunderttausenden von Clients umgehen kann. Ich weiß nicht, ob DNS-Mask besser skaliert oder weniger gut skaliert als jetzt der DHCPD. Keine Ahnung.
Ich glaube, der kann das, also der ist nicht dafür gemacht, so viel zu können, aber vielleicht kann das auch so sehen. Das kann ich jetzt gerade nicht einschätzen. Er ist ja gemacht für wenig Ressourcen und ich meine, warum soll er denn auch nicht mehr können?
Gut, wisst ihr Bescheid, guckt euch nach einem Nachfolger um.
Genau, es gibt ja noch ein paar andere, da der CP-Server, die irgendwie da, was gibt's da? Den?
Echt? Gibt's noch andere? Ich kenne nur der CPD.
Wer ist denn der eine?
Der eine.
Ja, es gab, jetzt. Markus, sehen wir mal.
Der eine.
Server.
Ich überlege
auch gerade. DHCP tatsächlich, nee, DHCP wüsste ich jetzt gar nicht so viel, ne?
Nee, ne? Also wahrscheinlich hat Windows noch einen DHCP-Server, einen eigenen, aber ansonsten keine Ahnung.
Ja, und halt diese ganzen Router und Switches, die halt immer irgendwie ein eigenes Dingy dabei haben. Aber das dann auch nur aus Versehen mit dabei. Weiß ja auch nicht, was er benutzt.
Ja, also kannst du natürlich Systemd nehmen.
Systemd Network DHCP sein, oder?
Systemd Network, die hat wohl einen DHCP-Server dran.
Versehentlich mit eingebaut, oder?
Ja, wer weiß, der Pöttering hat alles Mögliche mit eingebaut.
Genau. Höchst persönlich hat er sich da quasi eingesetzt, dass er in den DHCP-Server reinkommt, damit er, weil er es gewusst hat, dass IC-DHCP jetzt hier immer ausläuft.
Ja. Also, SystemD-Network-D ist ein DHCP-Server.
Okay, ansonsten. Nice. Dann könnte da quasi full SystemD gehen.
Ja. Also, Kea. Der Nachfolger von dem ICDRCP, die Systemd Network, die oder DNS Mask. Sucht euch was aus, ihr findet was.
Also ich muss sagen, DRCP per Systemd sieht ganz nice aus. Es sieht sehr easy aus. Du sagst ihm quasi nur, hier, bitte einmal IP-Adressen verteilen und
ja,
fertig.
Genau, IP-Adressen. Ich meine, aber viel mehr mache ich ja in DNS Mask auch nicht. Ich sage hier, IP-Adressen verteilen in dem Netz, gib ihm und dann sage ich noch, die 4 MAC-Adressen, gibt denen immer die IP-Adressen. Mehr mache ich ja jetzt auch nicht. Und funktioniert bisher gut. Also, aber läuft halt. Also ich habe ja tatsächlich von meiner Fritzbox, die war eine Zeit lang, war die so überlastet, dass ich tatsächlich den DHCP-Server auch mit runtergenommen habe. Und jetzt läuft seit mehreren Jahren hier ein DNS-Mask off mit und macht die richtigen Dinge. Ja. Nur einmal hatte ich ein Problem, weil die Fritzbox, die hat, die benutzt irgendwie für ihre VPN-Sachen irgendwelche bestimmten höheren IP-Adressen, also was ich nicht so ab 200 oder sowas. Und dann hatte der DNS-Mask eine von diesen IP-Adressen rausgegeben. Und derjenige konnte dann nicht sich richtig in meinem Netz bewegen, weil die Fritzbox, die zum Durchleiten gerade noch benutzt wird, dann damit irgendwie nicht klarkam. dass sich jemand diese IP-Adresse geschnappt hat. Das hat mich aber auch eine Weile gekostet, bis ich das debuggt hatte. Ich sagte, hä? DNS-Mask gibt ihm eine richtige IP-Adresse, warum kommt er jetzt nicht raus ins Netz? Also das war ein bisschen strange. Aber ja. Sonst läuft er eigentlich super. Gut. Dann AI der Woche. Haben wir
zur AI der Woche, genau. Ich habe ein paar Artikel und so gelesen, aber jetzt das Interessanteste, was ich gefunden habe, war Shutterstock hat sich quasi zu AI Stock Images bekannt und haben gesagt, sie wollen irgendwie auch die Leute, die quasi Input für diese AI Stock Images geliefert hat, nämlich quasi ein Teil von diesem Modell sind, dann vergüten. Wie das genau funktionieren soll?
Oh je.
Okay.
Keine Ahnung.
Ja.
Haben sie aber gesagt, ist deren Plan.
Ist das eine Reaktion auf diesen, ja, ich weiß nicht, ob es ein Shitstorm war, von dem einen Künstler, der sich beklagt hatte, dass seine Fantasy-Bilder sehr oft als Vorlagen genommen werden für Comics von Dolly, weil er so ganz charakteristische Bilder einfach gemacht hat mit Drachen drauf, mit Fantasy-Welten, also insgesamt so mittelalterliche Fantasy-Welten.
Und
da war eben
Ich glaube, das Hauptthema war, dass er einfach mega viele Bilder gemacht hat. Ja, also nicht nur so eins oder zwei, sondern halt einfach irgendwie 350 Bilder oder so. Die sind quasi, dass dann halt auch das Modell damit wirklich geseedet wurde, dass man daraus was machen kann. Ich weiß nicht genau, ob es quasi daher kommt, ist von Shutterstock, die haben es halt mal gesagt, dass sie das jetzt so vorhaben, aber wie das genau funktionieren soll, haben sie glaube ich auch noch nicht gesagt.
Ja, okay.
Ja, aber das, genau, es gab quasi öfter mal diesen Punkt so, ja, was denn jetzt mit den Leuten, die quasi Teil von dem Modell sind, wo die Bilder irgendwie zum Anlernen von dem Modell genutzt werden, was ist mit denen? Und eine richtige Antwort gab es darauf bis jetzt noch nicht. Ja, aber es bleibt spannend, da auch in dem Bereich quasi, wie dort mit den Sachen umgegangen wird, die für so Modelle genutzt werden. Ja, also es gab es ja nicht nur dort, sondern auch bei diesem, wie heißt es, Copilot von GitHub. Da haben die auch das Problem, dass da halt viel Code mit drin gelandet ist und gegebenenfalls halt auch die Lizenz nicht immer passt. Also das ist halt jetzt so ein Legal-Thema, aber wenn du quasi in deine Lizenz reinschreibst, darf nicht genutzt werden, um irgendwie ein AI-Modell zu trainieren, dann stehen die Chancen gut, dass es trotzdem gemacht wurde, weil es halt keine Standard-Lizenz ist, wo dann die irgendwie rausgefiltert werden kann, sondern das ist halt dein Ding. Und wenn das trotzdem halt unter, weiß nicht, GPL steht mit diesem Zusatz, dann sind die Chancen gut, dass es da ignoriert wird.
Ja.
Oder, ja, keine Ahnung, irgendwelche anderen Klauseln, die man halt da anbringen kann, dass man sagt, okay, diese Klausel besagt eigentlich, dass du das nicht für so einen kommerziellen Zweck verwenden darfst oder so. Und ja, das ist auf jeden Fall interessant, das ist für zum Beispiel auch für Stable Diffusion interessant, weil das ist ja eigentlich ein Modell, was halt auch sehr viel Input von verschiedenen Stellen bekommen hat, und zwar Großteil auch von der Universität, die halt Zugriff auf solche Sets, so Datensets hatte, die normalerweise nicht frei zugänglich sind und die man sonst auch gar nicht kaufen kann. Ja. Mhm. Und dieses Stability AI, diese Firma, die hat quasi mit diesen Universitäten zusammengearbeitet, um genau sowas zu erreichen dann, ja, um genau Zugriff auf solche Datensätze zu bekommen. Die haben dann quasi Research dort gezahlt, also sie haben das quasi mit unterstützt und haben halt dafür dann den Zugriff auf diese Datensätze bekommen und um dann diese Modelle anzulernen, oder dieses eine Stable Diffusion Modell.
Mhm.
Genau, das heißt, das ist auf jeden Fall noch ein interessanteres Punkt, und wie sich das weiterentwickelt wird, ist noch nicht ganz klar. Also ich sehe da jetzt gerade noch nicht so eine klare Linie, die sich da abbildet, sondern halt mehr so, ja, das ist ein Problem, und mal schauen, wie damit umgegangen wird.
Ja, wird garantiert auch irgendwann irgendwelche Gerichtsverfahren dazu geben. Das,
naja, auf jeden Fall.
Können wir schon ja, mal.
Ja. Das ist ja immer so die Krux, dass man sich fragt, ob es dann nicht zu spät ist, wenn man sich erst vor Gericht davor streitet, darüber streitet.
Ja.
Irgendwie so einen Diskurs zu führen und so einen Umgang damit zu definieren, würde man sich ja oft wünschen, sobald die Sachen aufpoppen oder greifbar werden. Aber bevor nicht was passiert ist, interessiert sich die Menschheit halt nicht in der Masse dafür.
Genau. Immer erst, wenn das Kind schon im Brunnen fällt.
So ist es.
Gut, kommen wir zu den News. Bevor es jetzt hier News, schon wieder zu News. Deprimierend
Und wird. Ich glaube, der Ingo rastet jetzt aus bei der ersten News.
Jetzt geht's ab.
Nur weil ich gesagt habe, Apple ist bescheuert, dass sie das nicht schon lange gemacht haben. Ja, jetzt werden sie sich ja vielleicht wahrscheinlich dann dran halten. Irgend so ein Apple-Manager hat gesagt, ja, was bleibt uns anders übrig, als jetzt USB-C zu machen. Ja, ist endlich beschlossen. Ab, ich glaube, übernächstes Jahr, ne? Müssen alle neu verkauften Handys, Tablets, 2, 3, 4, 5 andere Sachen auch noch. Die per Stecker geladen werden, USB-C anbieten. Also man könnte sagen, okay, ich mache nur was wireless geladen wird, dann muss ich kein USB-C-Stecki dran machen, keine Buchse. Aber wenn es wireless geladen, wenn es gewired, also kabelgebunden geladen werden soll, dann muss es jetzt USB-C sein. Genau. Ja, finally. Lange hat es gedauert.
Es müssen keine Adapter nachgeliefert werden. Das ist vielleicht auch noch wichtig.
Ja. Also es gibt auch keine Nachrüstpflicht für Produkte. Das heißt, wenn jetzt quasi Apple ihr iPhone von vor 2 Jahren nochmal 2 Jahre verkauft, was sie ja machen, dann müssen sie da gar nichts machen.
Genau.
Ihr Budget-Phone oder keine Ahnung, wie sie es dann nennen. Irgendwie.
Und wenn sie nächstes Jahr neues auf den Markt bringen, müssen sie es auch nicht ändern. Aber übernächstes Jahr dann schon. Sie bringen ja irgendwie jedes Jahr ein neues raus. Also das für nächstes Jahr würde das noch nicht betreffen. Da könnten sie es noch ihr Lightning lassen. Aber übernächstes Jahr müssten sie es dann ändern. Außer sie machen es halt komplett wireless.
Ja, das ist, glaube ich, den Weg, den sie da fahren werden. Aber ich hasse wireless Charging. Das wird alles warm. Ich mag das nicht, wenn irgendwelche Sachen warm werden, die eigentlich nicht warm werden sollten.
Ja, und du hast ja auch größere Ladeverluste, ne?
Ja, ja, viel, viel größer. Du hast da irgendwie, keine Ahnung, mit 60% oder sowas hast du da nur die, was da wirklich am Ende reingeht. Auch wenn die immer sagen, dass es voll effizient ist und alles, aber es ist einfach nicht. Ja, und das
Strom durch die Luft halt,
das brät quasi direkt deinen Akku. Ja, es ist,
wireless ja, Strom. Hast,
genau. Ja.
Das war also ich fand immer. Das eine coole Idee mal von der Zeit her, aber jetzt, wo ich das hatte, fand ich es eigentlich nicht mehr so geil. Und jetzt hätte ich lieber einfach ein Kabel, was ich einfach reinstecken kann und vielleicht damit auch meinen Laptop laden kann. Und das habe ich jetzt. Und deswegen bin ich ganz happy irgendwie. Genau. Und jetzt quasi die Charger sind ja auch alle so winzig geworden. Irgendwie 60 Watt Charger ist so groß wie so ein normales Ladegerät für dein Handy.
Ja.
Und das kannst du genauso benutzen dann für deinen Laptop.
Genau, also ich habe letztens so ein Ding fürs Auto gekauft, was auch irgendwie 65 Watt oder sowas schon laden kann. Die sind ja auch so klein, schmal, also die gucken nur so ein bisschen aus dieser Ladebuchse noch raus. Es ist nicht mehr so eine Hammerteile, wie es bis vor kurzem noch war, wo du irgendwie das reingesteckt hast und dann eine halbe Armatur noch dran hattest, sondern es ist echt schnuffig. Klickst du rein, kannst per USB und USB-C laden und der kann selbst Laptops mittlerweile schon laden.
Und die Laptops können das auch ab, wenn sie nicht so viel Power bekommen, was ja auch geil ist.
Ja, also mein Dell hat ab und zu mal gesagt, jetzt reicht mir nicht mehr. Oder er hat dann immer wieder aufgepoppt, er lädt, dann lädt er wieder mal nicht. Aber ich glaube, wenn man ihn ausmacht in der Zeit, würde das auch durchgehend laden. So ist halt immer mal, wahrscheinlich, wenn die CPU ein bisschen mehr braucht, dann denkt er schon wieder, reicht nicht mehr ganz. Aber es gibt mittlerweile tatsächlich auch noch größere Lader, aber die waren mir ein bisschen zu teuer. Deswegen habe ich jetzt auch so einen, 60, 65 Watt, keine Ahnung, was es ist.
Ja.
Die kosten irgendwie 13, 14 Euro oder sowas. Das tut's eigentlich.
Ich glaube, 30 Watt oder sowas können die. Ich glaube, so 35 Watt irgendwie so. 65 ist dann normalerweise immer noch ein bisschen teurer. Aber trotzdem, das ist einfach das, der genau der richtige Weg. Es gibt diese Charger, die sind alle voll klein. Du kannst sie einfach kaufen und du kannst sie einfach mitnehmen. Du hast dann einfach für deinen Urlaub 2 von diesen Chargern dabei. Ja, und die können dann einfach all deine Geräte laden, weil die halt auch 2 Outputs haben und dann kannst du da alles einfach rantun. Und das ist so cool, du brauchst keine anderen Trash mehr damit nehmen. Irgendwie 100 Ladegeräte für deine, weiß nicht, für deine Zahnbürste und für deinen Rasierer und für dein irgendwas, sondern es hast du einfach nur noch 1. Und das hat lange gedauert, aber ist jetzt da.
Stimmt, Rasierer könnte man auch darüber machen, ja, richtig. Hm. Ja.
Ja.
Und ja, und es kommen ja auch immer mehr einfach Steckdosen, die schon fertig, wenn sie integriert sind, mit USB und USB-C irgendwie ausgestattet sind. Also ich habe bei mir zu Hause auch ein paar verbaut. Da ist es meistens noch normales USB. USB-C, ja, gab es damals noch nicht oder nicht zu einem Preis, den ich zahlen wollte. Dann hast du entweder den kompletten Steckdosenplatz mit USB ausgestattet oder du hast halt eine Steckdose in der Mitte und dann oben drüber so USB-Ports. Sieht man auch mittlerweile in ziemlich vielen Hotels oder sowas. Also das kannst du ganz oft, dass du dann nicht nur eine Steckdose hast, sondern gleich dann USB reinstecken kannst und das ist gut.
Mhm. Ja, super. Ist einfach so gut.
Ja, finden wir gut.
Bestes.
Gute Idee. Schade, dass es noch 2 Jahre dauert, bis es jetzt endlich
umgesetzt wird. Das ist noch zu lang. Man hat irgendwie so das Gefühl, bis dahin gibt es doch eigentlich mit eine viel bessere Schnittstelle. Haben wir schon diskutiert, ob man darauf warten sollte oder nicht. Es ist schon gut, dass sie es jetzt machen, aber warum jetzt noch diese lange Karenzzeit? Es war so lange in der Diskussion.
Ja. Da haben irgendwelche Leute wahrscheinlich gut gelobbyt einfach.
Ja,
definitiv, ja.
Also, spätestens, also da es ja Ende 24 ist, also ich hätte gesagt, ja okay, ihr habt jetzt ein Jahr Zeit, bis Ende 23 müsste alles, was ihr dann neu
ja,
24
aber,
hey, auf Markt bringen wird.
Die Produktzyklen, das Ach, können wir doch so schnell gar nicht.
Ja, wieso? Da müssen sie, da
jedes bringt, Jahr eins.
Dann bringen sie einfach nichts Neues raus. Also was heißt denn das? Ich meine, die Sachen,
und dann
die,
fallen wir international vor der Konkurrenz. Oh, es gibt keine? Oh, verdammt. Hm. Völlig
alle
zurück,
müssen es machen. Oh ja, trotzdem Konkurrenz.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Nee, finde ich zu lang. Aber ja, trotzdem gut, dass es endlich kommt, aber man hätte da ein bisschen motivierter noch sagen können, okay, hier, Ende 23 müsste das jetzt haben. Ein Jahr oder anderthalb muss eigentlich Zeit sein. Aber muss genug Zeit sein. Und ich meine, das ist ja keine Umstellungssache bei den meisten, ja. Laden halt per USB, USB-C. Das ist ja kein Ding. Na gut. Dann, damit kann ich nichts anfangen. Sterberisiko nicht? Eines Smartphones?
Nein, was? Nein, nein. Also, die Schlagzeile ist, 6 Minuten eurer Wearable Data reichen aus, um euer 5 Jahres Sterberisiko vorauszusagen. Und das ist eine News, die ich ganz spannend finde, um sich einfach nochmal bewusst zu machen, wie wertvoll die Daten sind, die euer Handy über euch erhebt. Weil gemeint ist hier tatsächlich, oder das noch ist die Sahnehäubchen obendrauf, es sind tatsächlich nicht nur die Daten, die eure Smartwatch oder euer Fitbit an eurem Handgelenk erhebt, sondern es reichen die Daten von eurem Handy aus, die die Sensoren auf eurem Handy einsammeln. In 6 Minuten gehen, dabei sollen dieser Studie zufolge so viele Daten zusammenkommen, dass wenn man das mit einer großen Datenbank abgleicht, vorausgesagt werden kann, wie wahrscheinlich oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ihr binnen der nächsten 5 Jahre sterbt.
What?
Ja.
Also ich nehme mein Handy, laufe damit 6 Minuten und dann kann mir das Ding sagen, ob ich in den nächsten 5 Jahren krepiere oder nicht.
Ja, mit der Wahrscheinlichkeit, oder?
Ja, natürlich.
Ja, also genau, die Wahrscheinlichkeit, ja.
Weil es merkt, ob ich schlürfe, ob ich langsam gehe, ob ich Herzrhythmusstörungen beim Laufen habe oder...
Ja, das wäre ja, also Herzrhythmusstörung wäre ja nur möglich mit manchen Wearables am Handgelenk. Aber auch Smartphones können die Beschleunigung bei kurzen Spaziergängen messen und darüber leiten sie das dann her.
Und Und das haben jetzt irgendwelche wichtigen amerikanischen Wissenschaftler herausgefunden.
Genau, es gibt da
also ich weiß nicht.
eine Studie für. Und der Knackpunkt ist halt, diese 6 Minuten reichen aus, um da eine Wahrscheinlichkeit vorherzusagen. Und der Punkt, den sie machen, ist halt, die meisten Leute haben halt mehr als 6 Minuten Spaziergang als Daten, sondern in euren Accounts, die es mit eurem Handy gekoppelt sind, liegen viel mehr Daten. Das heißt, die Voraussagen, die sich da machen lassen, dieser Statistik nach, sind wahrscheinlich genauer. Und das ist das Alarmierende daran, finde ich. Was man sich bewusst machen muss. Und sich vielleicht auch nochmal bewusst machen muss, wem gebe ich diesen Datenschatz? Also will ich wirklich meine Krankenversicherung Zugriff darauf geben? Oder, weil letztendlich läuft das doch darauf hinaus, dass wenn das Usus wird, das
oder
nächste
deiner
Mal,
Lebensversicherung?
Ja, Lebensversicherung, genau. Schließen Lebensversicherung ab. Ja, wir gucken da erstmal rein. Ja, Sie kriegen natürlich hier den Tarif für 20 Euro im Monat, weil mit 35, das ist noch weit weg, bis Sie sterben. Aber bei Ihnen, die Daten sind auffällig. Nee, Sie kriegen das vielleicht für 250 Euro im Monat. Aber hier, wir glauben, Sie sterben innerhalb der nächsten 5 Jahre. Und das ist ein Problem. Also auch für so Sachen wie Berufsunfähigkeitsversicherung. Wenn die dann einfach irgendein Risikokriterien da drin finden, dann kannst du dich nicht mehr versichern, dann kannst du dich nicht mehr absichern, weil die vor dir wissen, dass du ein Risiko hast. Und damit ist dieses ganze Versicherungsprinzip in meinen Augen ad absurdum geführt, weil eine Versicherung ist ja letztendlich dafür da, dass die Gemeinschaft sich gegenseitig stützt und nicht die mit höherem Risiko ausklammert. Und dieses Heben dieser Datenschätze, wie Versicherungen das so euphemisch dann gerne nennen oder alle Leute, die aus diesen Schätzen irgendein Geschäft machen, das führt ja dazu, dass eben die Leute, die die Versicherung am meisten brauchen, sie nicht mehr bekommen oder nicht mehr bezahlen können.
Ja, so funktionieren Versicherungen, ja.
Ja, nein, das ist das Problem an der kapitalistischen Versicherung. Das Urprinzip der Versicherung funktioniert so nicht. Ja, das Urprinzip der Versicherung ist ein Versicherungsverein. Jeder schmeißt was in den Hut.
Genau. Mhm.
Genau, so. Und das Problem ist da letztendlich, dass da der Kapitalmarkt kommt und der Markt regelt das dann, indem er dafür sorgt, dass alle möglichst viel Geld bezahlen und wenige dann möglichst viel von profitieren. Und die Uridee leider unter die Räder kommt.
Gut, wir haben ja immer noch Versicherungen, die nach dem Motto funktionieren, also deine Rentenversicherung und deine Sozialversicherung und solche Sachen. Aber das sind
beides Beispiele, denen nachgesagt wird, dass sie nicht mehr funktionieren. Also bei der Rentenversicherung warnt dich alle Welt die ganze Zeit, wenn du nicht privat vorsorgst, bist du verloren im Alter. Und bei der Pflegeversicherung, was Sozialversicherung hast du gerade gesagt, ist es ganz ähnlich. Wenn du wirklich darauf angewiesen bist, dann hat das mit Solidarprinzip nicht mehr viel zu tun.
Jetzt schon wieder so eine Depri-Themen hier.
Entschuldigung, ja, als der Schlusssatz von dem Artikel, den ich verlinkt habe.
Irgendwas Positives von dem am Ende noch sagen. Sagt es, dass sie dir dann eine E-Mail schicken und sagen, dass du stirbst
oder so. Mache ich dann gleich, der Schlusssatz war auch, dass ein Hinweis darauf, dass erst am Dienstag am Sozialgericht Berlin stundenlang die Frage behandelt wurde, ob Gesundheitsdaten aller rund 73 Millionen gesetzlich Versicherten in Deutschland zentral für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt werden sollten.
Ja.
Der Vorsitzende Richter der Vorsitzende Richter, und das ist jetzt das Positive zum Schluss, äußerte dabei Zweifel an der zentralen Massenspeicherung von Gesundheitsdaten. Jemand, der die Fahne hochhält, würde ich sagen. Ja. Hoffentlich möglichst lange. Also passt auf, wo ihr eure Daten hin preisgebt. Gerade die neue Apple Watch, die vorgestellt worden ist, die war ja technisch jetzt irgendwie nicht revolutionär. Aber wer sich diese Keynote angeguckt hat, hat festgestellt, dass sie sehr die Mädels umworben haben, weil sie einfach sehr angepriesen haben, wie sehr die weiblichen Gesundheitsaspekte mit der Apple Watch getrackt werden können und dabei unterstützen können, eben da Dinge rauszulesen und besser seinen Körper zu verstehen.
Wenn man dann in Amerika ist und nicht abtreiben darf in dem Bundesland, dann hast du natürlich Pech gehabt.
Nein, das ist eben das Spannende gewesen. Da haben sie natürlich vor dem Hintergrund dieser Diskussion auch sehr deutlich darauf hingewiesen, dass die Daten in der Apple Cloud natürlich alle super safe wären.
Hm,
ist ihr Track Record bestätigt das zumindest mal? Also kann ja sein. Aber auch da muss man sich bewusst machen, wenn man dann so eine Neigung dafür hat, da so ein bisschen zu gucken, was gibt's im App Store an Apps, die damit interagieren und so, dann fragen ganz viele Apps natürlich auch ganz schnell, ob sie auf deine HealthKit-Daten zugreifen dürfen. Und das muss man sich praktisch jedes Mal sehr gut überlegen, weil man weiß ja nicht, wohin die App dann wiederum die Daten schickt. Mhm. Es ist also, so schön das ist mit den ganzen Sensoren, so hässlich kann es sein, wenn es in die falschen Hände gerät. Und das, finde ich, wird von der Politik auch zu wenig aufgegriffen oder insgesamt zu wenig aufgegriffen und die Verbraucher zu wenig geschützt.
Gibt es auch die richtigen Hände? Also, was wären die richtigen Hände für das?
Ja, klar.
Welche? Meine eigenen.
Die richtigen? Ja, deine eigenen. Der Arzt, den du vertraust. Und anonymisiert ist so ein großer Datentopf, kann ja einen riesen gesellschaftlichen Nutzen haben. Also zum Beispiel diese 6 Minuten Sterbewahrscheinlichkeit. Mal umgedreht kann man natürlich auch jemanden individuell dann warnen, hier, hör mal, du gehst heute komisch, lass das mal abchecken. Also und wenn das wirklich im Privaten passiert, dass jeder selbst sich dann überlegen kann, mache ich da jetzt was oder mache ich nicht, ist das ja was Positives, dass ich die Info bekomme, dass da statistisch gesehen das, wie mein Körper oder die Signale, die mein Körper gerade aussendet, ein Alarmsignal sind, was ich selber vielleicht oder wahrscheinlich gar nicht als Alarmsignal wahrnehme.
Ja, oder es vielleicht ignoriere.
Ja.
Oder es nicht bewusst wahrnehme. Gut, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob man wirklich aus 6 Minuten gehen das alles rauslesen kann. Aber gucken wir mal, was spätere Einschätzungen dazu sagen. Also da schreibe ich natürlich voll und ganz deine Einschätzung, dass das blöd ist, wenn man solche Daten alle nach draußen gibt. Das hatten wir oft schon das Thema. Und ich hoffe auch, die Zuhörer da draußen sind sich dieses Risikos bewusst. Wie sie damit umgehen, müssen sie immer noch selber entscheiden. Ich habe auch eine Smartwatch, aber die sendet nirgendwo was hin, außer lokal an mein Handy. Und das wird dann nur da lokal in der Datenbank gespeichert. Und ab und zu verliere ich die mal, weil ich wieder irgendwie
ein Update gemacht habe
und mich nicht genug drum gekümmert habe, diese Datenbank zu retten. Aber ja, mein Gott, gibt Schlimmeres. Aber der würde mir jetzt auch nicht anzeigen, ob ich dann nach 6 Minuten gehen in den nächsten 5 Jahren sterbe oder nicht.
Ja, vielleicht.
Ja. Nee, ist halt so ein Open Source.
Aber vielleicht sollte er das können. Ja, das wäre doch cool.
Dann macht mal, dann müssen wir, glaube ich, den Entwicklern viel mehr Geld geben dafür, dass er das
ja, wenn du da quasi so ein Modell hast und du wirfst dann quasi nur deine Daten lokal rein und dann sagst du am Ende ja oder nein, das wäre schon, das kann ich mir schon vorstellen.
Ja. Müsste trotzdem jemand programmieren.
Ja, vielleicht gibt es ja da irgendwie so ein Forschungsding.
Ja, könnte die EU noch mal so ein Geld draufschmeißen.
Genau, und dann fällt da quasi dieses AI-Ding raus und dann wirft man da quasi nur seine eigenen Daten gegen und dann sagst du ja, oh, das wäre in Ordnung. Also das würde ich cool finden, weil das Coole an diesen Modellen ist ja, dass sie lokal zu halten sind. Du brauchst dafür keinen Cloud-Shit. Und das Einzige, was du brauchst, ist ein bisschen rechnen. Aber das kann dein Handy ziemlich gut eigentlich, wenn du das lässt.
Ja.
Hat keine Ahnung, wie viele 1000 Kernen, die jetzt schon ausgestattet sind. Ich weiß nicht, was der letzte Stand ist. Ja, auf jeden Fall finde ich das finde ich schon cool irgendwie, wenn ich quasi lokal meinem Handy sagen könnte, bitte überwach doch, wie ich gehe. Oder machst du es einfach die ganze Zeit, weil es kostet ja quasi nichts.
Ja, das wäre doch mal was die EU oder die Bundesregierung fördern könnte und dann allen zur Verfügung stellen kann und dann können sie es selber eben lokal verwenden und müssen es nicht in die Cloud geben. Apropos Förderung. Ist mir gerade noch eingefallen.
Die fördern doch jetzt ganz viel Zeug, oder?
Ja, die Bundesregierung, da haben wir auch, also es gibt ja diesen, diesen Prototype-Fund, da haben wir schon, glaube ich, ein paar Mal drüber geredet und ich habe auch im Nextcloud-Podcast mal ein Interview gemacht gehabt, was dieser Fund alles tut. Es gab jetzt aber auch Bestrebungen, eben nicht nur neue Sachen zu fördern, sondern auch solche Basistechnologien. Und dieser Sovereignty Tech Fund der Bundesregierung ist jetzt gestartet und gibt 1 Million Euro gibt's dafür, stellt die Bundesregierung, also stellt der deutsche Staat zur Verfügung. Und das geht jetzt in viele wichtige Projekte, wie zum Beispiel Curl, SSH, OpenSSH, VPN, WireGuard, OpenPGP. Also die geben in diese Projekte jetzt Geld rein, dass die besser und weiterentwickelt werden. Das ist eine super Sache und ich weiß, dass da im Hintergrund ganz, ganz viel Arbeit lief, dass dieser Fund überhaupt Realität passiert. Wurde. Ja, und da also einen großen Dank an alle, die das möglich gemacht haben, dass die, ja, dass wir alle sozusagen, nämlich als deutscher Staat, da Geld in diese Open-Source-Projekte geben. Super Sache.
Finde ich in Ordnung.
Ja, wir hoffen natürlich, dass das nicht die einzige Runde sein wird, also dass die das jetzt jedes Jahr machen, also dass es nicht nur einmal die 1 Million geben wird, sondern dass es jetzt jedes Jahr passiert, ist aber noch nicht raus. Ja. Das wäre auf jeden Fall super, wenn sie das weitermachen würden. Weil ich meine.
Es ging auch was an Ruby Games, erstaunlicherweise.
Ja.
Und Bundler. Naja, cool.
Warum nicht? Border Gateway Protokoll Implementierung Open BGPD. Ja.
Wie viel Cent sind das von meinen Steuern dann? Wenn man das hochrechnet aufs Jahr.
Das ist ja ausreichend. 82 Millionen Leute sind wir. Ja. 1 Million
geben. Ja, ist quasi 1 durch 100 ein Cent. Ganz grob.
Genau, ihr könnt die Projekte natürlich auch noch selber unterstützen, aber es ist aber auf jeden Fall schon mal gut, dass es
viel weniger, oder? Viel, viel weniger. Das kann quasi ein Bruchteil von einem Bruchteil von einem Cent irgendwie. Keine Ahnung. Bitte einmal für mich ausrechnen, Mr. Internet.
Weil wir eben dabei waren, wer was fördert. Genau, Sovereignty Tech von Super Saal. Hoffentlich nächstes Jahr auch wieder. Genau, dann kommen wir noch kurz zu Pipewire und da den Session Manager Plumwire, oder Wire Plumber.
Wire Plumber, genau.
Ja, der steigt jetzt um von Lua auf JSON. Ich weiß, habe ihn tatsächlich noch gar nicht, ich setze ihn zwar ein, aber ich habe ihn nicht groß konfiguriert, wäre mir also jetzt nicht aufgefallen, ob das Lua ist oder JSON. Ich habe den installiert, das tut.
Aber das heißt, er gibt dann ja schon ein bisschen was von seiner Funktionsweise auf, weil Lua ist ja quasi eine Programmiersprache und JSON ist einfach nur so eine strukturierte Daten, oder? Ich weiß nicht, wie das funktioniert.
Ja, also du hast tatsächlich verlieren sie ein bisschen an Komplexität dadurch und an Sachen, dass du es richtig konfigurieren kannst. Der schöne Teil ist aber, dass du jetzt die JSON-Dateien einfach ändern kannst und es zur Laufzeit eben auch die Änderung übernehmen kann. Das ging vorher mit Lua nicht. Jetzt ist es wohl neu starten müssen. Und sie haben es gegeneinander abgewogen und ja, sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es besser ist, wenn man das jetzt mit JSON-Konfigurationssystemen macht.
Okay, das ist quasi deklarativ dann anstatt, dass es halt erstmal gepasst werden und ausgeführt werden muss. Ah. Ich finde es auch cool, also warum nicht?
Gut, dann demnächst kommt was Großes, was Schlimmes. Was Fedora schon dazu gebracht hat, seinen Release zu verschieben. Ba, oh ba, ba, bam.
Da, da, da. Und der Name ist.
Ja.
Es muss. Cyber Error. Das weißt du.
Du hast so viel Cyberware geguckt. Dich hat's weggecybert. Ja, nee, glaube ich
nicht. Heute einfach nicht so ergiebig.
Ab 1. November wird zurückgecybert.
Oh Gott.
Eine kritische Schwachstelle in OpenSSL geplant für das Release am 1. November. Und jetzt müsst ihr euch alle festhalten an euren virtuellen Tischen,
oder
wenn diese Schwachstelle kommt. Hm. Sie ist sehr schlimm. Und sie hat noch keinen Namen, außer Cyber Error, den ich mir jetzt spontan ausgedacht habe.
Kein guter Name. Du bist nicht kreativ genug an der Stelle. Ich aber
ja,
auch nicht.
Ihr habt mir ja nicht geholfen. Ich habe gefragt, aber ihr habt ja hier.
Nee, ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich bin da nicht kreativ genug, Gott sei Dank.
Okay, Markus, sag du was.
Ich habe da auch zu wenig Erfahrung.
Was meinst du Erfahrung?
Namensfinden für kritische Infrastruktur Sicherheitslücken.
Ja.
Okay.
Name
Critical Generator.
Aber es
kommt. Critical Encryption Error.
Aber das ist jetzt noch nicht, so. Hier, der Vulnerability Name Generator, da nehmen wir einfach ein. Guck mal hier, bam. Warte.
Und also, es kommt auf jeden Fall so Richtung Heartbleed, ne? Also.
Ja, Wirebleed. Wie wär's?
Wirebleed. Mhm. Plumber Bleed. Ja, Pipewire.
Crypto Overflow.
Oh ja, Crypto Overflow. Mhm.
So wie Stack Overflow, nur mehr Krypto.
Let's go to the Crypto Overflow.
NetShock. Tja. Jetzt haben wir immer noch keinen guten Namen. So ist es halt manchmal.
Still not there yet.
Ich bin für Crypto Overflow.
Crypto Overflow.
Genau, also haltet euch fest.
Dann kommt
wird jetzt
am 1. November Crypto Overflow in euer Haus geflogen und ihr müsst alle Systeme sofort updaten.
Ja. Ja, wahrscheinlich wird jetzt echt im Hintergrund fleißig rumgeschraubt, damit dann alle Distros, alle rechtzeitig das Ding raus.
Das ist ja total praktisch, dass am 1. November in Teilen Deutschlands Feiertag ist, weil dann können wir den Feiertag nutzen, um Updates einzuspielen.
Das ist korrekt, ja.
Ja, aber doch nur bei euch Katholiken da drüben.
Das reicht doch, oder? Was brauchst du mehr?
Naja, das ist schon schön, wenn ihr so brav seid und das dann an eurem Feiertag einspielt. Das ist nett von euch.
Wenn man Ops machen muss, dann wäre das auf jeden Fall ein Problem. Da würde ich mich nicht freuen drüber.
Tja.
Seid ihr schon eingeplant worden? Nein.
Was?
Für den ersten.
Zum Updates einspielen?
Ja.
Selbst wenn, hätte ich am 1. November nicht frei. Weil wir Protestanten.
Ja, das heißt, du könntest da auch für Markus zum Beispiel Updates einspielen.
Nee, nee. Wir Protestanten machen da nicht mit.
Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Das sind gar nicht so viele, die am Dienstag frei haben. Aber dafür hat der ganze Rest am Montag frei. Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.
Ja, wir Protestanten halt.
Jetzt hör mal auf mit diesem Religionsquatsch. Es
geht doch immer nur um diesen Jesus, oder? Und der wird irgendwas erlebt haben und dann ist fertig.
Quatsch, das ist Halloween. Die einen haben halt an
Halloween
frei, um die Party vorzubereiten. Die anderen haben nach Halloween frei, um den Kater auszukurieren.
Okay, und alle 500 Jahre hatten wir beide Tage frei, ne? Oder wie war das?
Ist das mal wieder jetzt?
Nee. Aber das war doch vor ein paar Jahren. Wo man dann.
Keine Ahnung, Mann.
Ja, doch, da hatten wir beide Tage frei. Ja, passiert halt. An Halloween zum Vorbereiten finde ich schon ganz gut. Dann warten wir auf Dienstag. Warten auf Godot, auf Dienstag.
Wir machen aber keine extra Sendung dafür. Wir erzählen es euch dann einfach beim nächsten Mal. Was ihr hättet machen sollen an diesem Tag, an diesem ominösen Tag. Oder vielleicht auch gar nichts. Wahrscheinlich ist es total lame einfach und alle so, ja, okay, keine Ahnung, du musst irgendwie lokal dein Dödel in den USB-Stecker steckt, damit das irgendwie genutzt werden kann oder so. Mhm. Und dann ist es vielleicht nicht so schlimm.
Vielleicht muss man auch wieder nur irgendwelche Namespaces abdrehen oder andrehen oder was auch immer.
Oder vielleicht ist es irgendwie eine Schwachstelle für irgendeinen super obskuren Krypto-Scheiß, den niemand benutzt oder so. Und dann ist es vielleicht auch wieder egal.
Hm. Naja, wir werden uns nicht überraschen lassen. Wir lassen uns überraschen. Ja. Haltet euch, buckle up, haltet euch fest, wird heiß. Der Herbst wird heiß.
It's on.
Oh, oh.
Crypto Overflow.
Genau. Dann gab es da irgendwelche Probleme im WLAN-Stack des Linux-Kernels.
Das hat irgendwie nicht so viele Wellen geschlagen, es hat auch keinen Namen. Ja, vielleicht dann, ist der Wi-Fi-Bomb.
Krypto-Wi-Fi-Error.
Nein, Wi-Fi-Bomb ist es. Das ist quasi Wi-Fi, wie eine Bombe für dein Wi-Fi. Wi-Fi-Bomb.
Aha.
So, es hat jetzt quasi hier den Namen. Es ist hier Remote Code Execution in dem Kernel-WLAN-Teil. Also das ist quasi was, den Kernel macht irgendwie WLAN-Sachen. Und da gibt es irgendwelche Schwachstellen, die per Proximity, also quasi wenn du wenn du irgendwelche Funkwellen bekommst mit deinem Gerät, dann kann der kann das ausgenutzt werden.
Das ist ja gemein.
Das ist schon eher kritisch, genau. Ich verstehe auch nicht, warum es nirgendwo hochgekommen ist und warum ich das hier nur über diesen anderes, über The Linux Kernel Logger gelesen habe, weil ich finde, das hört sich schon echt schlimmer an, auch. Vielleicht, weil es keinen Namen hat. Das ist immer ein Problem.
Ja, ich denke, die Nachricht würde halt weite Teile der Bevölkerung verunsichern und dann können wir die nicht so weit streuen.
Das stimmt. Guter Punkt.
Gut, wenn ihr einen neueren Kernel eingespielt habt, dann habt ihr das auch schon, ist das auch schon gefixt bei euch? Ich meine, es war jetzt schon vor 2 Wochen oder so. Ja, mal 10 Tage. Und von dem her habt ihr wahrscheinlich das Problem schon gar nicht mehr.
Ja, je nachdem, wie oft ihr halt euren Kernel upgedatet bekommt, oder?
Na, jeden Tag.
Jeden Tag, ja, okay. Wenn ihr jeden Tag euren Kernel upgedatet bekommt, dann habt ihr das Problem wahrscheinlich nicht mehr, ja. Wenn ihr quasi immer dem Master vom Linux-Kernel folgt und immer wieder jeden Tag euren Kernel neu baut.
Immer.
Ist wohl auch schon gebackportet, ist auch vom 13. Oktober, also ist schon ein bisschen länger her. Genau, was Ingo ja gesagt hat. Das heißt aber, vielleicht auch nicht. Vielleicht seid ihr auch gearscht. Von der Cyberbomb. Genau, das sind so die zwei Schwachstellenpunkte gewesen. Eins in der Zukunft, eins in der Vergangenheit. Updaten müsst ihr wahrscheinlich. Immer
updaten.
Keep updating.
Jo. Yep. Keep updating. Stay calm and keep updating. Oder so.
Genau. So, dann kommen wir zu den Themen.
Endlich.
Da hat einer Twitter gekauft.
Ja.
Schlimm.
Diese News hatten wir auch schon vor 100 Jahren, oder?
Hat er
das nicht mal gemacht?
dieses Übernahmegedöns zog sich ja jetzt auch ein paar Monate.
Ja. Nein, ich will doch nicht. Du musst aber. Na gut, dann komme ich halt. Und schmeiß aber erstmal alle raus, weil die haben mich geärgert.
Wir haben gemeinsame Sachen gesagt. Das ist nicht nett.
Das ist das Bittere an der ganzen Geschichte. Also, dass dieser Typ, der da viel zu viel Geld auf eine Person vereint, jetzt offensichtlich einen Rachefeldzug für so einen ehemaligen US-Präsidenten führt und dem unbedingt seinen Twitter-Account wiedergeben will und deswegen 44 Milliarden zum Fenster rausschmeißt.
Das ist schon ganz normal eine Ansage.
Das ist alles nur albern und man kann jetzt schon wieder so ein Fass aufmachen mit führt uns das nicht allen vor Augen, wie kaputt diese Tech-Milliardäre unsere Gesellschaft eigentlich machen.
Und die Antwort ist? Ziemlich kaputt.
Also ich weiß, also ich finde ja, aber ob uns das allen vor Augen geführt wird, weiß nicht. Ich lebe ja in so einer Bubble. Ich versuche deswegen die Frage möglichst oft zu stellen, um mir bewusst zu machen, tut es das allen vor Augen führen oder auch nicht? viele Leute interessiert es einfach nicht. Die kümmern sich da nicht drum, was da so passiert. Aber
ja, das Ding ist halt quasi, was kann man da jetzt, also was hat man persönlich als Möglichkeit mit diesem, mit diesem Thema jetzt hier quasi umzugehen? Oder was tust du persönlich, um das zu mitigieren, dieses Problematik?
Ja, unmittelbar haben wir natürlich keine Möglichkeit, aber das ist ja auch gut so auf der anderen Seite.
Ja, ne? Aber sollte es mich wütend so machen? Ich habe ja genug Sachen, warum ich wütend bin gerade. Hm. Ich brauche nicht noch mehr.
Die Welt bietet uns wirklich genug, das stimmt. Aber man muss, also ich finde, man muss mal mindestens dieses drüber reden ist schon wichtig und andere Leute dafür sensibilisieren und letztendlich dann auch fragen, wie schaffen wir es, einen Diskurs dafür zu schaffen, dass das eine kritische Entwicklung ist, die da passiert. Hm. Dass, ich meine, das, was der Typ da gerade mit dem dem Kauf von Twitter bezweckt offensichtlich, dieses, er will die Meinung in der Hand haben, er will steuern können, was da erlaubt ist zu sagen und was nicht. Und erst geht er hin, jetzt will er Trump das Ding wiedergeben, den Account und damit letztendlich diese Plattform wieder öffnen für die Absurditäten, die dieser andere Typ da so von sich gegeben hat. Und auf der anderen Seite soll es aber ein warm and welcoming place for everybody sein, aber nur nach seinem Gutdünken. Und das ist dann eben nicht für everybody. Und da jegliche demokratische Kontrolle außer Kraft gesetzt, jede Rechtsstaatlichkeit außer Kraft gesetzt. Wie lange lässt man so Leute gewähren? Und also
wie wann überall fordert man Diktaturen, würde ich mal sagen. Also ich meine, so lange, bis der nächste Diktator kommt.
Ja, aber bei Twitter, da hätte man jetzt
in Europa mal mit Ende des Feudalismus eigentlich überwunden haben. Und letztendlich ist der Typ gerade, der demonstriert nur, wie kritisch diese Geld-Macht-Konzentration geworden ist, jetzt mit den Typen, die da sich so ins Rampenlicht stellen. Und da kann man natürlich auch die Brücke schlagen direkt dahin zu der Diskussion, was ist eigentlich mit den Superwohlhabenden? Ist das die neue Feudalhierarchie, die sich einfach vornehm in dem Hintergrund hält und für die Regeln nicht gelten?
Jupp. Ist so.
Genau, wird aber halt nicht thematisiert oder wird jedes Mal, wenn es ansatzweise thematisiert, direkt wieder klein.
Man könnte das ja auch steuern, indem man die einfach richtig besteuert. Also ich meine, das würde ja jetzt die Möglichkeiten geben. Also ich meine, wenn man dem die Macht wegnehmen will, also das Geld sozusagen, um solchen Schabernack zu treiben, könnte man ja tun. Will man aber offensichtlich nicht.
Nee, wurde ja demonstriert von der letzten Bundesregierung. Da gab es ja die Steilvorlage vom Bundesverfassungsgericht, das gesagt hatte, hier die Erbschaftssteuer ist nicht gerecht. Und wirklich ganz kurz vor knapp hat die damalige Bundesregierung es nur geschafft, ein Update dafür hinzulegen. Und das sagte die damalige Kanzlerin auch mehr oder weniger nur mit Worten, ja, wir mussten halt was tun, es wollte ja keiner was tun. Deswegen ist das auch so ein Reformchen geworden, was letztendlich zahnlos geblieben ist und völlig an dem Bedarf, den die Gesellschaft eigentlich hat, vorbeigeht. Nämlich, dass man da das wirklich angeht. Riesendrama. Also, so, wir sind ganz schön weit von Twitter weg.
Okay, aber also wenn man jetzt quasi mit dem, was mit Twitter passiert, nicht mehr übereinstimmt, gibt es ja quasi Möglichkeiten, die man da persönlich auch quasi verfolgen kann, oder?
Ja, also genau. Also sich jetzt konkret auf Twitter
gegen
bezogen,
Twitter entscheiden.
Twitter nicht mehr nutzen, genau. Und das ist in Bezug auf Twitter natürlich noch einfacher als es bei dieser Diskussion, wir wollen kein WhatsApp und kein Facebook mehr, weil Twitter eben nur ein Dienst ist. Und bei Facebook ist es dann ja immer ein bisschen komplexer, weil dann muss man den Leuten klar machen, hey, WhatsApp ist auch Facebook und übrigens Insta ist auch Facebook, also Finger davon. Mhm.
So, aber bei Twitter ist einfach mal ist
Insta
nur Twitter.
Weg.
Ja, ja. da fällt mir was auf für die Pics. Ich muss das mal kurz da hinschreiben, sonst vergesse ich das.
Ja, Twitter ist nur Twitter. Genau, sie haben zwar
Twitter ist nur Twitter und ist
ja.
Eigentlich braucht niemand Twitter.
Oder? Doch.
Ja, doch, eigentlich. Das ist ja das Schwierige. Es ist, ich finde, für mich ist das tatsächlich gerade das einzige Social Network, was ich benutze, weil es nicht so klobig und komisch ist wie Facebook.
Ja, auf Facebook sind doch eh nur noch alte Leute. Nicht,
dann vielleicht bin ich auch deswegen nicht mehr da, weil ich noch nicht alt genug dafür bin. Das ist ein großes Kompliment, Ingo. Danke.
Vielleicht sind die Leute dort schneller älter geworden als du.
Ja, das ist auch ein Hoffnungsschimmer, ja. Sehr schön. So Twitter hat halt ganz gut funktioniert für mich, weil es auch einfach, man kann seine Bubble sich zusammenstellen und kriegt trotzdem noch auch Dinge mit in die Timeline gespült, die nicht nur unmittelbar aus der eigenen Bubble kommen. Also man hat so dieses bisschen Blick über den Tellerrand, was ich ganz angenehm finde, das hat man, bekommt man. Jetzt
insbesondere, wenn man nicht den Standard-Twitter-Client verwendet, sondern Alternative. Dann noch ein bisschen mehr. Weil sonst filtert er ja schon eine Menge daraus und schlägt dir irgendwelche Sachen vor. Das nervt mich
ja
so ein bisschen.
Ja, aber er spült dir auch was rein. Und der Twitter-Algorithmus, ich habe den jetzt nicht als allzu aggressiv empfunden oder auch nicht allzu tendenziös. Das mag sich jetzt ändern. Wer weiß, was die da an den Algorithmen drehen. Aber
Seitdem sie auch diese Communities und Gruppen eingeführt haben und du so ein paar Gruppen abonnieren konntest, fand ich echt gut. Also das hat schon nochmal neue Diskussionen belebt. Also ich habe an sich als Twitter als soziales Netzwerk eigentlich gar nichts auszusetzen gehabt. Oder zumindest nicht genug, um da wegzugehen bisher. Aber ja, mal gucken, wie sich das jetzt die nächsten Wochen, Monate verhält.
Ja, genau. Und während man das abwartet, kann man ja ausprobieren, was so diese gehypte Alternative kann. Und das ist eben das von uns auch schon bespielte Mastodon. Und mein größtes Problem ist das falsche Wort. Bedenken ist da tatsächlich, dass es eben aus der Dezentralität, die ja eigentlich ein großer Vorteil ist, eben auch der Nachteil erwächst, ist, dass man sich mit Registrieren seines Kontos auf dem Wohlwollen eines Serverbetreibers einlässt. Habe ich bei Twitter natürlich auch, aber das war nun mal der Dienst. Wenn der Serverbetreiber nicht mehr da ist, ist der ganze Dienst weg. Bei Mastodon ist das so, entweder gehe ich zu einer großen Instanz, dann habe ich eigentlich das gleiche Problem, wie ich bei Twitter hatte. Oder ich suche mir eine dezentrale Instanz, wie zum Beispiel hier irgendwie, es gibt so einen Mastodon-Server für NRW Fans und Einwohner. Und es gibt einen Mastodon-Server für vom CCC gibt es einen. Und es gibt ganz verschiedene. Und wenn ich mich eben nicht auf diese, und es gibt Mastodon.social, was von der GmbH, die auch Mastodon pflegt, betrieben wird. Das ist, glaube ich, auch die größte Instanz. Natürlich gehen viele einfach zur größten Instanz, aber letztendlich kannibalisiert sich damit direkt diese dezentrale Idee wieder. Das kann es ja auch nicht sein.
Ja gut, aber das Problem hatten wir schon immer. Ja. Java war, waren auch irgendwie alle bei javaccc.de. Also es ist halt so. Und warst schon immer bei solchen zentralen und dezentralen Sachen, gab es halt ein paar große Betreiber und ja, die hatten es dann halt in der Hand. Also dann musst du halt gucken, dass du einen Serverbetreiber erwischt, hinter dem irgendwas Öffentliches steht, was eben nicht direkt pleite geht und was natürlich auch keine Gewinnabsichten hat. Oder du lässt es deinen besten Kumpel machen, dem du halt vertraust irgendwie. Also.
Ja, wenn der das denn machen will, weil das, was ich so gelesen hatte, ist, dass Mastodon, du lässt ja jetzt einen Server laufen, du kannst vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber so ganz easy ist dann doch nicht, oder?
Nee, ist nicht. Also insbesondere die Updates dann immer zu machen, da gab es schon einige Brüche drin, deswegen häng ich jetzt auch schon wieder ein bisschen hinterher. Und ich wollte dann, hab gedacht, nee, nimmst du nicht die Docker-Methode, sondern machst es schön und das ist schon nicht ganz so einfach gewesen. Wenn es erstmal läuft, läuft's, aber hatte doch eine größere Learning Curve, wie man so schön sagt. Also eine Lernkurve, bis es dann doch funktioniert hat. Und ich meine, was ich jetzt auch noch nicht geschafft habe, ist eigentlich an irgendwas Nettes anderes anzubinden, dass ich, weiß ich nicht, LDAP oder andere Sachen, dass man einfach die User eben nicht nochmal anlegen muss. Deswegen haben wir auf der Instanz tatsächlich auch irgendwie nur 7, 8 Accounts, weil, ja, musste man halt extra anlegen Und ich hatte mich da mal eingelesen und habe dann das doch wieder als ad acta gelegt und gesagt, naja, jetzt sind andere Sachen erstmal wieder wichtiger. Also das fehlt mir halt insbesondere, wenn man es in irgendeinen Kontext einbinden will. Ich meine, ich habe die User ja alle schon mal, aber jetzt extra einen OAuth-Provider irgendwie zu bauen dafür, ich hätte es halt irgendwie netter gefunden, wenn da einfach sagt, kannst hier, das ist meine SQL-Datenbank, die ist so und so aufgebaut, geh mal dagegen oder mal, kannst du nicht auch LDAP oder irgendwas anderes. Also so wie es bei unserem Java-Server ist, da konnte ich einfach gegen meinen E-Mail-Server gehen und sagen, hier, da sind die User drin, wenn du dich da einloggen kannst, dann lieber Java-Server, nimm den mal und sag mal, der ist ein korrekter User. Das war alles ein bisschen bei Mastodon schwieriger. Aber wie gesagt, wenn es erstmal läuft, dann läuft's und ja, es ist immer noch eine sehr aktive Community. Und ja, ich benutze tatsächlich, wenn dann immer nur den Browser dafür und jetzt nichts anderes. Ich habe es noch nicht mal auf dem Handy. Ich hatte mal ein, zwei Apps ausprobiert, aber es war jetzt nichts, wo ich irgendwie hängen geblieben bin. Frag mich jetzt aber nicht, warum.
Ja, das ist aber schon so ein Punkt für mich. Es muss eine gut brauchbare App haben. Nur ein Browser funktioniert nicht als Ersatz. Ja, also von mir aus auch eine gut brauchbare Applikation, also eine, doch, jetzt mir das Wort entfallen. Die Browser-Applikation. Ja, nee, keine Elektron-App, aber letztendlich das Gegenstück. Einfach im Browser auf dem Handy so gut laufen, dass es sich wie eine App anfühlt. Und auch als App installierbar ist, boah, es ist zu spät, wir haben nach 10 Uhr die Hälfte vom Gedächtnis schon
Gehirn setzt
ins
aus.
Bett gegangen. Ja, genau. die wissen, was ich meine, wissen, was ich meine, das ist immer gut. So, also das wird ja reichen, aber es braucht eben eine App, um das Ding zu benutzen. Und nur im Browser ist halt nicht mit Mobile kompatibel, weil dann fehlt das Icon, um schnell drauf zuzugreifen, etc. pp. Ich habe da tatsächlich eine App ausprobiert. Ich habe lange Zeit die Must-App einfach benutzt. Die war aber immer recht hakelig. Und dann bin ich jetzt in der Welle nochmal hergegangen und habe nochmal die Mastodon-App installiert auf iOS. Und die ist echt schick. Die kann auch mehrere Accounts verwalten und verhält sich so, wie man es gerne hätte, sage ich mal. Und das war bei der Must-App einfach nicht so. So, dass ich da jetzt wieder eine App habe, die sich wesentlich besser benutzen lässt. Ja, genau, zu den anderen Plattformen kann ich nichts sagen. Da habe ich auch noch jetzt mit jemandem gesprochen, der es kürzlich nochmal versucht hat.
Ja, also Android kann ich auch nichts zu sagen, weil ich habe kein Android-Gerät, zumindest keins, was noch irgendwie supported werden würde.
Ja.
Ich habe auf Selfish einen Client ausprobiert. Hat funktioniert, aber ich habe ihn, wie gesagt, nicht lang genug verwendet. Vielleicht muss ich ihn jetzt nochmal ausprobieren. Ja, mehr kann ich da, glaube ich, gerade nicht zu sagen. Also es gibt auf Selfish Clients dafür. Ja. Genau. Und für Android, keine Ahnung. So. Und für mich ist es tatsächlich mal noch. Es ist kein Chatdienst, ist schon, weil es ja genauso eigentlich so funktioniert wie Twitter. Aber ich hatte jetzt auch eine Zeit lang die Twitter-App gar nicht auf dem Handy, weil das Handy tatsächlich einfach in letzter Zeit oft nur dafür da war, ein paar Nachrichten irgendwie zu lesen, E-Mails zu lesen und irgendwie die 1, 2, 3 Chat-Clients zu haben und sonst einfach nichts damit zu machen, weil meistens nervt das Handy. Und wenn ich irgendwas machen will, dann sitze ich am Rechner.
Aber was machst du unterwegs? Benutzt du das dann einfach nicht? Also für mich ist das viel so, wenn ich Zeit habe, am Rechner zu sitzen, also gerade so seit ein
in der jüngeren Vergangenheit. Am Rechner sitze ich meistens, wenn ich arbeite. Und die restliche Computing-Zeit, die ich so habe, die passiert mobile. Weil ich dann einfach zwischendurch irgendwo 5 Minuten habe, mal das Internet zu checken oder mal da was zu recherchieren, weil ich das nachgucken will oder mich auf den aktuellen Stand bringen will und in mein Social Media reingucke. Das ist mobile, das ist nicht am Rechner, wenn ich am großen Monitor sitze.
Ja, nee, meist mache ich dann aber auch am Rechner oder am Mobiltelefon nichts Social-mäßiges. Also außer eben mit den Freunden kommunizieren und den aber eben nicht mit der Welt draußen. Da suche ich auch nicht mehr. Oder dann, wenn ich was größere Sache habe, dann benutze ich einen Rechner gerade tatsächlich. Aber frage mich nicht, warum. Hat sich jetzt einfach so ergeben. Benutzt es. Ja, gut. Nee, es ist. Und halt irgendwie Kinder klauen auch ständig Handy und dann ist es halt auch nicht bei mir. Es ist so. Ja.
Du musst es als Service sehen für deine digitale Gesundheit oder wie es heißt. Digital Wellbeing.
Genau. Und ich meine, jetzt war das Wetter ja nochmal gut und dann sind ja auch einfach so viele Bauprojekte, dass ich irgendwie keine Zeit habe. Entweder sitze ich am Rechner und arbeite und mache dann aber auch eben die Netzwerkgeschichten, die ich halt so mache. Ja, also auch auf scrolle ich auch mal durch Twitter oder so durch. Das mache ich irgendwie, weiß ich nicht, weil ich das am Handy das letzte Mal gemacht hatte. Wenn, dann lese ich wirklich irgendwie Tagesschau, irgendwelche Nachrichten, irgendwelche E-Mails und meistens beantworte ich sie gar nicht am Handy, sondern lese nur kurz, ist irgendwas Wichtiges oder so, dass ich nochmal an den Rechner gehen muss. Aber irgendwie groß da zu recherchieren oder zu surfen oder mich da groß mit der Welt auszutauschen, ist halt gerade nicht. Deswegen kann ich jetzt keine Apps empfehlen, aber es gibt für alle Plattformen, gibt es auch Mastodon-Apps. Und wenn es da jetzt, gab ja irgendwelche Statistiken, weiß ich nicht, wie viel 10.000, 100.000 Leute kamen jetzt neu dazu. Vielleicht wird es jetzt auch nochmal mehr, dass man dann Mastodon wieder ein bisschen mehr verwendet.
Mhm. Ja, also ich finde diese Welle, die jetzt gerade passiert, ist schon beeindruckend. Es macht schon Spaß oder fängt an, wirklich Spaß zu machen. Und hoffentlich hält es das auch durch, also hält diese Welle durch, weil das diesen Fediverse-Gedanken weiter auszurollen, das hoffe ich, dass das jetzt nochmal Schwung bekommt.
Okay.
Genau, gibt ja eben nicht nur Mastodon, gibt ja noch PeerTube und einige andere Sachen, die da im Fediverse rumhängen. Also es ist ja nicht nur dieser Twitter-Ersatz, sondern eben einige andere Dienste ringsrum auch noch, ne?
Ja. Mal und bei diesen ganzen Diensten ist es auch so, dass du da keine Werbung hast, oder? Also, yep.
Ja, weiß ja ich, genau.
Ja. Ja. Das ist ja schon irgendwie
ein Punkt. Das ist natürlich wieder Serverbetreiber abhängig. Aber genau, das ist absolut ein Punkt. Da komme ich nachher in meinem Pick auch noch zu.
Okay. Ja, okay. Alles klar. Weil keine Ahnung, wenn man solche, zum Beispiel die offizielle Twitter-App oder sowas benutzt, dann kriegst du die ganze Zeit Werbung, oder? Das ist auch so.
Ja. Und es ist natürlich gerade in den letzten 1,5 Jahren schlimmer geworden, weil sie da natürlich die Pistole auf der Brust hatten, weil sie festgestellt haben, wir bräuchten mal ein funktionierendes Geschäftsmodell. Das,
Ja. Jetzt kann man nicht mehr weiter skalieren. Aber jetzt ist auch egal, wurden ja gekauft. Ist quasi, ist hier Startup jetzt abgeschlossen quasi.
Ja, so, mein Hirn liefert mir gerade die verspätete Mitteilung nach. Progressive Web App war das Ding, weil ich vorhin gesucht habe. Also eine PWA wäre natürlich auch völlig ausreichend für irgendwas.
Zur Erklärung,
das ist bestimmt was Gutes, oder? PWA? Nein. PWA sind letztendlich Webseiten, die über Browser-APIs so gepimpt sind, dass du sie als App-Icon auf deinem Handy hinterlegen kannst. Und dann wird diese Webseite in einem Browserfenster ohne Großteil der normalen Browser-Controls, also in der Webview, geöffnet. Sodass du keine richtige App installierst, aber du hast ein App-Icon. Und das heißt, der Zugriff ist wesentlich einfacher auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du nicht den Bloat von einer installierten App auf dem Handy. Und PWAs sind deswegen interessant, weil es mit den modernen Browser-APIs sowas gibt wie Browser-Storage. Also du kannst in, wenn du eine Web-Applikation schreibst, lokal im Browser was speichern und das ist auch vernünftig organisiert. Da ist eine kleine Datenbank drin, die du benutzen kannst. Und auf der anderen Seite hast du auch sowas wie Service Worker, dass du wiederholende Aufgaben hinterlegen kannst. Und das ist natürlich spannend, um Daten abzuholen im Hintergrund, um Daten zu aktualisieren. Ja, und das kombiniert mit diesem, mit dem lokalen Speicher, dann kannst du auch Daten cachen und eine Offline-Fähigkeit herstellen. Dann kann der Service Worker nämlich checken, ist das Gerät gerade auch online oder nicht? Hat es kein Netz? Wenn es kein Netz hat, dann nimm einfach den letzten Datenbestand und befüll damit die App.
Mhm. Also es gibt also quasi schon diese Sachen, die man eigentlich haben will.
In ja, deine genau. Großer Nachteil von Progressive Web Apps, Apple. Weil Apple blockiert das alles, weil natürlich damit ihr ganzes App-Store-Geschäftsmodell unterwandert würde. Weil wenn, ja, die, wenn die Apps nicht mehr über den App-Store gehen, sondern einfach per Bookmark auf dem Desktop erscheinen, dann fallen keine 30% für Apple mehr ab, weil die Leute nicht nur in den App-Store verkaufen, sondern vielleicht In-App-Purchases in diesen PWAs machen oder so. Und das will Apple natürlich nicht. Und komischerweise ist es dann jetzt zufälligerweise so, dass der Safari PWAs gar nicht so gut unterstützt wie der Firefox zum Beispiel oder Chrome. Ja.
Gibt es denn überhaupt einen Firefox auf Apple-Geräten?
Ich weiß ja, gibt's. Gibt's.
Kann man installieren. Ist das so das Originalding oder also kannst du einen Adblock installieren? Weil das finde ich ganz cool unter Android. Du hast quasi so einen, du hast den Firefox und dann installierst du einfach einen Adblocker, uBlock Origin, und dann gehst du auf YouTube mit diesem Firefox und der macht das halt einfach, ja, der macht dann ohne Werbung.
Ja, das
ist
schick.
Und deswegen ist quasi
das tatsächlich
mein
nicht ausprobiert.
Standard-Tool.
Ich benutze den Firefox auf dem Tablet. Mhm. Frag mich nicht, warum eigentlich auf dem Handy nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe da keine Antwort drauf. Und das mit dem Adblocker habe ich nicht ausprobiert, weil ich habe im iOS so iOS-Webblocker, die sich
da gibt's bestimmt
in das System
auch
rein.
Aber du musst kaufen oder so.
Genau.
Oder? Ich weiß nicht genau, was das da war.
Ja, da kann ich keine ehrliche Antwort drauf geben, weil ich bin mittlerweile, weil ich bin ja selber Softwareentwickler, dann ich tue mich nicht so schwer damit, so bis 2 bis 4 Euro für eine App auszugeben, die ich, wo ich Sinn drin sehe. Deswegen passiert schnell mal, dass ich eine App für 2 Euro kaufe, ja. Ich, jetzt kommen wir fast in die nächste Diskussion. Ich finde das immer sehr lustig, wenn Leute sich darüber aufregen, dass Apps ernsthaft Geld kosten sollen, aber ich zahle lieber für eine App, gerade wenn sie mir Werbung blockiert oder wenn ich dann weiß, die ist Werbe- und Tracker-frei, anstatt dass ich irgendwie auf Krampf nur kostenlose Apps benutze und dafür zugespammt werde, von Werbung zugebombt und weiß ich nicht was. Und
ich finde auch, das bezahlt prinzipiell in Ordnung. Was ich halt nicht mag, sind solche Abo-Modelle. Da stehe ich nicht drin.
Ja, Abos sind die Pest.
Ja, weil da verliert man die Kontrolle drüber.
Genau, auf der anderen Seite, für den Anbieter ist es natürlich so, gerade für die App-Leute, ne, wenn du eine App programmierst und du verkaufst sie für 2 Euro und du kriegst, dann hast du einmal so einen Peak und dann haben die Leute die App installiert und du kriegst aber keine Einnahmen, um die zu warten. Du musst nicht, dann ist immer die Frage, wie kriegst du ein Geschäftsmodell etabliert, wo du von leben kannst, dass du die App auch weiter pflegen kannst. Ja. Ich sehe den Konflikt für die App-Entwickler auf jeden Fall, dass du brauchst Recurring Fees, also wiederkehrende Kosten für den Nutzer, um irgendwie die Finanzierung der App sicherzustellen. Das ist oder
trotzdem.
Ja, jedes trotzdem. Update kostet.
Ja. Genau. Wenn ich dann halt 5 Versionen überspringen darf. Genau, dann haben wir eine Sache noch. Wenn ihr jetzt das Zeug alles nicht selber hosten wollt, könnt ihr vielleicht auch einfach eine Nextcloud benutzen, die wir ja alle sowieso schon haben. Da gibt es wohl demnächst oder gibt es schon Nextcloud Social und dann kann man auch gleich darüber ins Fediverse rein und muss sich nicht selber um den Server kümmern. Das ist doch ganz cool. Hast du deinen Nextcloud-Account? Und sagen wir mal ehrlich, jeder von uns hat doch mindestens einen Nextcloud-Account, wenn nicht sogar 4, 5, 6, 7, 8.
Ja. Ingo hat einen ganzen Server von Nextcloud-Accounts, will er damit sagen.
Ja, ich habe auf Arbeit da einen und privat hier einen und dort auch noch einen. Also irgendwie hat man genug Nextcloud-Accounts.
Mm. Ja. Wie, ab welcher Version? Nextcloud, hä? Also.
Hä? Hä? Nein, du musst diese extra App, glaube ich, installieren. Nextcloud Social.
Ist das Nextcloud Talk? Nein, das ist nicht das gleiche.
Das ist nicht Nextcloud Talk, ist Nextcloud Social.
Ja.
Verrückt. Genau.
Okay, muss man dann irgendwas machen, oder was?
Naja, du musst diese App installieren, runterladen und die hat dann, und die kann sich dann mit dem Fediverse connecten. Und dann hast du quasi hast du dich auf deiner Nextcloud eingeloggt und kannst mit dieser App am Fediverse teilnehmen und demzufolge hast du quasi das, was Mastodon für dich macht, dann bei deiner Nextcloud mit dabei.
Mhm. Okay, dann hast du quasi deinen eigenen.
Genau, und das soll
Mastodon-Server über deine Nextcloud.
Ja, und laut Frank soll das, wollen sie bedeutend in die Entwicklung von Nextcloud Social investieren, also scheinen sie das jetzt als einen der wichtigen Punkte anzusehen. Gucken wir mal, ob sich das dann in nächster Zeit auch sozusagen widerspiegelt. Noch ist es wohl eine Alpha-Version dieses Nextcloud Social, also muss man vielleicht mal gucken, vielleicht noch nicht gleich auf der hauptgroßen Nextcloud installieren und dann geht alles schief, sondern vielleicht erstmal irgendwo testen. aber das wäre natürlich der einfachste Weg für viele, wenn sie sich jetzt nicht irgendwo einen Account extra klicken wollen oder extra einen Mastodon selber betreiben wollen, dann vielleicht einfach eine Nextcloud betreiben, die App installieren und glücklich sein. Mhm. Aber habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, kann ich noch nichts zu sagen, außer dass ich es gerade gelesen habe und ich habe diese Social-App aber noch nie ausprobiert, keine Ahnung, ob das was ist. Aber könnt ihr ja mal machen und sagen, ob das funktioniert.
Gut. Klingt spannend. Aus der Kategorie habe ich selber noch nicht ausprobiert, habe ich auch noch einen Client, den ich erwähnen wollte. Und das ist Metatext. Da bin ich heute im Stream, Social Network Stream, drüber gestolpert. Konnte es aber noch nicht ausprobieren. Also das ist was empfohlen wurde. Ich habe aber, es gibt einen Download im Apple App Store, ein iOS-Client ist es auch. Wie gesagt, keine Zeit gehabt, irgendwie auch nur ansatzweise reinzuschauen. Keine Ahnung. Ein Tipp für Experimentierfreudige.
Ich habe aber was ausprobiert, und zwar Ubuntu 22.10 ist da, könnt ihr installieren, habe ich für euch ausprobiert, funktioniert.
Cool.
Genau, habe ich mal geupdatet.
Fandest du was besser?
Es ist jetzt standardmäßig mit Pipewire. Pipewire benutze ich jetzt auch schon seit ein paar Wochen. Die neue Ubuntu-Version installiert es dir jetzt aber und richtet es dir ein und funktioniert halt. Man muss nicht mehr irgendwie wild sozusagen sich selber darum kümmern, dass man irgendwo Pipewire herkriegt und anrichtet, sondern das ist jetzt der Standard. Kann es noch irgendwas mehr? Ich glaube, mehr war nicht, oder? Irgendwie kommt mir noch irgendwas.
Bestimmt irgendwie einen neuen Linux-Kernel.
Ja, gut, neuen Linux-Kernel immer natürlich. Irgendwie neues GNOME, neues KDE. Bei WLAN wird jetzt nicht mehr auf WPA Supplicant gesetzt, sondern auf iNet Wireless Daemon, IWD. Ist mir jetzt aber auch noch nicht, also habe ich mich jetzt noch nicht mit beschäftigt, aber ich bin ins WLAN gekommen und jetzt gerade mit Kabel drin, es funktioniert. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass der WPA Supplicant nicht mehr dabei ist, aber ist wohl scheinbar so. Ja, sonst glaube ich nichts Spannendes dabei. Also das Größte ist tatsächlich die Umstellung auf Pipewire als Audio-Server. Habe ich letztens schon festgestellt, seitdem geht Audacity bei mir nicht mehr richtig. Ich habe die letzten zwei Sendungen deswegen mit Ardour geschnitten. Ardour ist jetzt auch in der neuen Version, glaube ich, rausgekommen. Schon 7 oder sowas, bin mir gerade nicht sicher. Ardour ist halt so eine richtige DAW, ein bisschen oder schon wesentlich komplexer als Audacity ist, aber ich hatte irgendwie auch keinen Bock, mich mit Audacity auseinanderzusetzen, warum der meine Devices jetzt nicht mehr findet. Es war mir zu doof. Und dann habe ich gedacht, naja, habe ich schon länger nicht mehr ausprobiert. Ardour. Und nach ein bisschen Einarbeitung habe ich das aber wieder entdeckt und bin damit klargekommen. Und die letzten zwei Sendungen, die ihr gehört habt, sind schon mit Ardour geschnitten. Und wahrscheinlich wird das jetzt wieder so passieren, weil ich auch Audacity vorhin hier auf Ubuntu einmal kurz aufgemacht habe und es hat immer noch nicht geklappt. Und ja, keine Ahnung. Ist euch alles egal.
Uns hat die Sprache verschlagen, ganz
okay.
Einfach.
Ja, dann weiß gerade nicht. Spannendere Sachen, nö. Sonst Ubuntu 22 könnt ihr installieren. Ja, 2210.
Pipewire. Hm?
Ja, was? Was ist damit?
It catches my attention. Vielleicht muss ich das wirklich mal ausprobieren, um da einfach nochmal auf dem Laufenden zu sein, was da geht.
Ja, löst halt Puls nach und nach ab. Du kannst aber eigentlich alle Puls-Audio-Sachen weiter verwenden. Auch hier, was weiß ich, deine Audio-Controls und so, wenn die Puls voraussetzen, funktioniert immer noch weiterhin. Wenn man nachguckt, wird dir Puls dann halt sagen, dass es jetzt als auf Pipewire als Daemon läuft. Ja, tut. Und ja, auch das Streaming jetzt hier funktioniert ja auch. Ja, ihr hört mich. Läuft auch als mit Pipewire. Kann man einsetzen. Kommt sowieso jetzt als Standard überall. Fedora hat's drin, Ubuntu hat's drin. Wenn es in eurer Distro noch nicht drin ist, könnt ihr das gerne mal ausprobieren. Ju. Dann der Felix hat mal wieder Internetprobleme. Dann kommen wir aber. Mimimi hatten wir schon. Kommen wir schon zum letzten Punkt, oder? Kommen wir zu den Picks. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wo ich hier Studio-Link hatte. Da ist er. Dann ist er vielleicht auch schon wieder drin.
Ha. Ich hätte einen Lesefu.
Ah, ein Lesefu, ja, ist aber keiner eingetragen.
Ich hab's richtig, weil mir kommt das gerade spontan in den Sinn. Ja, weil das eigentlich ganz gut zu der Diskussion passt, die wir vorhin hatten, oder die im Kontext von reiche Menschen haben zu viel Macht aufgekommen ist. Und ich habe neulich ein Buch zu Ende gelesen von der Julia Friedrichs mit dem Titel Wir erben, warum Deutschland ungerechter wird. Und das Buch kann ich wärmstens empfehlen. Es ist kurzweilig zu lesen und dreht sich um den Punkt, dass wir eben durch die Abwesenheit dieser modernen, wirklich wirksamen Erbschaftssteuer letztendlich in die Falle laufen, dass wir uns so eine moderne Feudalgesellschaft oder dass wir uns immer mehr in so einer modernen Feudalgesellschaft wiederfinden, wo wenige so viel mehr haben als die Masse, dass sie eine übermächtige Parallelgesellschaft darstellen. Und ja, ich verlinke es.
Das ist ein Buch oder was ist es?
Ja, ist ein Buch, genau. Ist ein Buch, gibt es auch als E-Book. Ist auch nicht dick, sind 300 Seiten, eben gut zu lesen. Letztendlich, das Buch ist so geschrieben, dass sie davon berichtet, wie sie versucht hat, in Kontakt zu treten mit Erben von, also mit Erben von wirklich großen Vermögen. Das ist ja das Anstrengende beim Thema Erbschaftssteuer, wenn man das anspricht, dass man sagt, ja, ich finde, man sollte hier reformieren und so. Dann glauben ja irgendwie immer alle, ja, du Sozialist, du willst ja allen irgendwie das Haus von der Oma nicht gönnen und so. Und darum dreht sich es aber nicht. Also das macht dieses Buch auch einfach deutlich, dass man wahrscheinlich einfach Freibeträge von 1,5 Millionen setzen könnte und dieses Grundproblem trotzdem noch wirksam angehen würde, nämlich dass es wirklich Menschen gibt, die so glücklich geboren werden, dass sie niemals in ihrem Leben werden arbeiten müssen.
Ja.
Und ja.
Ich habe auch mal einen Podcast gehört, wo auch wirklich Erben gesagt haben, ja, besteuert uns, macht unbedingt.
Genau, das sagt sie in dem Buch auch. Es gibt ein paar, die damit an die Öffentlichkeit gehen. Es gibt die, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Lobbygruppen, die sagen, oh,
der Mittelstand ist gefährdet, wenn wir Vermögen wirklich besteuern. Wobei auch da gibt es ja Lösungsansätze zu sagen, hier ist die Steuer kann man stunden und dann über lange Zeit abtragen. Und auch da ist die Frage, vielleicht ist das nicht auch ein Antrieb zu sagen, nur weil dein Urgroßvater ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat, heißt das nicht, dass das Unternehmen dir alleine gehören muss als Erbe. So. So. Lese vor. Genau, das schreibe ich da rein und ja.
Gut, dann kommen wir zu den Picks. Oder Felix, hast du noch ein Lesefuh? Ist dir noch was eingefallen in den letzten paar Minuten?
Ich habe eine Kurzgeschichte, I have no mouth and I must scream.
Was? Scream oder stream?
Scream, nicht stream.
I have
no mouth and I must stream.
Genau.
habe ich quasi angefangen zu lesen. Es war nur in der Bahn, habe ich das quasi auf dem Handy mal aufgemacht. Das war, hat ganz gut angefangen.
Okay. Dann kommen wir zu den Picks. Jetzt aber wirklich. Picks.
Endlich. Ja, der arme Texter kennt uns, Spotter, der wird ganz schön durcheinander kommen durch dieses Einschieben jetzt vom Lesefuhr, oder?
Du kannst es nicht. Markus, also es gibt tatsächlich nachträglich immer eine Heuristik, die herausfindet, also die sagt, wie
wahrscheinlich
die Reihenfolge ist. Und wenn die Reihenfolge nicht so ist, dann geht's nicht. Sehr einfach.
Ja, genau. Ist doch schön. Das heißt, ich soll dir jetzt aber nicht nochmal die Kategorien sagen, um ihn nicht durcheinander zu bringen.
Nee, es wird immer das erste genommen und dann wird quasi sortiert, wie es sein kann. Mhm. Also das ist tatsächlich kein AI, sondern das ist einfach Heuristik und ein Stück weit einfach nur State Machine. Ja? Also quasi das, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Und wenn das eine Mitte nicht da war, dann ist es auch okay, aber es muss quasi in der Reihenfolge kommen.
Picks.
Also Picks.
Jetzt Picks.
Ja, Picks.
Ja, jetzt picke ich dann mal den Q-View für macOS. Und zwar gibt es unter macOS ja diese Preview-App. Die ist aber zum Fotos oder Bilder angucken allgemein wirklich nervig, weil du kannst nicht einfach ein Bild in einem Verzeichnis doppelklicken, dann geht das Ding auf und dann gehst du mit den Pfeiltasten da durch, sondern es ist komplizierter. Und eine Alternative dazu, die schnell ist und jetzt hätte ich beinahe einfach gesagt, freie Software. Es ist auf jeden Fall kostenlos nutzbar. Ich glaube, es ist freie Software. Das würde ich aber nochmal validieren. Es ist auf jeden Fall auch über Homebrew installierbar, was mich in meiner Meinung nochmal bestärkt. Und das Internet verrät mir gerade, es ist auf GitHub, aber in der Spalte rechts steht keine Lizenz. Oh, super. Doch, da, GPL 3.0. Also, es ist so richtig freie Software. So richtig freie Software. Ja, es kann leider keine Rohdaten meiner Kamera. An der Stelle wurde ich ein bisschen ausgebremst. Aber ansonsten ist er mit Homebrew, wie gesagt, schnell installiert und schnell im Angucken von JPEGs und PNGs. Und das ist schon mal drei Viertel der Miete. Sehr, sehr angenehm. Mhm. So, mein zweiter Pick bleibt bei den Bildern. Und zwar ist das PixelFed. Über PixelFed haben wir im Podcast schon mal gesprochen. Und zwar, als ich da das erste Mal drüber gestolpert war. PixelFed ist eine Fediverse-Alternative zu Instagram. Wo wir vorhin das so hatten, dass der Ingo danach geschrien hat, dass man ihm sein Instagram nicht wegnehmen darf. Ich bin vor ein paar Wochen nochmal darauf aufmerksam geworden, weil an mir vorbeiflatterte, dass es zu PixelFed jetzt eine offizielle iOS-App gibt. Sie ist im Beta-Stadium. Ist im offenen Beta-Stadium. Man kann da irgendwie einen Link anklicken und sich dann über TestFlight die App installieren. Und das sehr Erfrischende an der ganzen Sache war, so in der ersten Version, die ich da installiert hatte, gingen tatsächlich einige Dinge noch nicht. Da habe ich Screenshot gemacht, was dazu geschrieben und am Abend kam schon ein Update, wo das drin behoben war. Also wahrscheinlich war ich nicht der Einzige, der das reported hatte, sodass sie dann direkt das Update hinterhergeschoben haben. Seitdem kamen noch 3-4 mehr Updates zu dieser Beta. Also es ist wirklich aktiv fortentwickelt. Und ich bin auch da auf eine, ich glaube, auf der großen Instanz drauf. Auf der, ja, auch da das gleiche Problem wie mit Mastodon. Aber der andere Punkt ist, dass dieses Problem mit der Werbung stellt sich da nicht. Und das ist mir auf Instagram, Side Note, ich habe Instagram vor 3 Wochen nach gut 2 Jahren das erste Mal wieder auf dem Handy installiert. Und ich war erschrocken, dass man irgendwie so jeder dritte Post Werbung und dann ist es ja zum Teil auch bewegtbildende Werbung einfach nur nervig und es war überhaupt gar nicht so dieses entspannt einfach ein paar schöne Bilder angucken oder ein paar interessante Bilder einfach, um zu sehen, was die Freunde machen oder so, wenn da immer wieder Werbung dazwischen ist, nervt. Und Pixelfed hat halt keine Werbung, weil es Fediverse und das ist sehr, sehr viel angenehmer. Jetzt hoffe ich, dass es vielleicht noch ein paar mehr Leute anzieht, sodass man da seine Bubble wieder zusammenkriegt. Oder ich baue mir eine andere Bubble auf. Aber insgesamt sind auf der Instanz zurzeit zu wenig Leute, habe ich das Gefühl. Deswegen schaut es euch mal an. Ich glaube, die Android-App ist schon aus dem Beta-Stadium raus. Ja, und wenn ihr interessante Pixel-Fed-Instanzen kennt, gerne in die Kommentare damit, wäre ich neugierig drauf.
Gut, ich picke den anderen Podcast und zwar den von TerraX, also ZDF, ist eine ZDF-Sendung und die haben halt auch so Audio-Podcasts und da die letzte oder vorletzte Episode geht um, sollten wir alle Prepper werden? Und fand ich.
Sollten wir das? Kannst du das spoilern?
Ich kann da nicht spoilern. Das ist auf jeden Fall interessant, was sie da für Leute trifft und was die so alles sagen. Und ich habe mir zumindest mal, was die deutschen Behörden hier gibt ja für Bevölkerungsschutz oder so, da gibt es ja auch eine Liste, was du irgendwie alles so zu Hause haben solltest, um dich irgendwie, weiß ich nicht, 2 Wochen zu ernähren, wenn jetzt Strom, Gas, keine Ahnung, alles ausfällt. Genau, und da wir tatsächlich noch ein bisschen Platz haben im Haus und letztens eine große Bestellung gemacht haben, haben wir jetzt irgendwie gerade, keine Ahnung, knapp 30 Kilo Nudeln und so. Und also ich glaube, wir können uns fast 2 Wochen
nur von Nudeln ernähren.
Nur von Nudeln erstmal ernähren, aber immerhin, ja, schon mal besser als nix. Aber wie gesagt, der
Doubt. aber erzähl mir mehr.
Mal gucken, ob ich mich jetzt vielleicht noch ein bisschen an dieser Liste entlang hangel, aber es gibt schon krass, was, also auch aus welchen unterschiedlichen Gründen man so Prepper werden kann und was vielleicht.
Zum Beispiel ist zum Prepper geworden, weil er diese eine Dokumentation gelesen hat, gehört hat.
Genau. Und Platz im Keller hat und sich sowieso dieses Jahr ein bisschen unabhängig vom Stromnetz gemacht hat. Also ist mir gerade egal.
Ich kann mir das so gut vorstellen, wenn dieses Terex zu mir kommt. Fragt sie, warum sind Sie denn Prepper geworden? Und wir so, naja, ich hatte Platz im Keller und ich habe euren Podcast gehört und da haben sich 2 Sachen quasi getroffen und jetzt bin ich Prepper.
Ja, genau. Nicht so ein Hardcore-religiöser Prepper, einfach nur mal gucken, was er im Keller...
Ist eine Religion oder wie?
Naja, es gibt da ja auch welche, die mit Waffen sich umgeben und dann irgendwie meinen, Achtung, wenn da jetzt die Welt untergeht, dann Zombie-Apokalypse kommt, muss ich alle Nachbarn, die auf mich zukommen, erschießen, weil die wollen die wollen ja mein Essen dann haben. Ja, und du kannst tatsächlich, es gibt Kurse, die du machen kannst, also du kannst tatsächlich, der eine erzählt halt, wie er anderen Leuten beibringt, wie sie das, fand ich lustig. Hab kurz überlegt, ob ich so einen Scheiß auch mal machen sollte. Also wenn ich viel Zeit habe, dann und ihr mich nächstens im Wald irgendwo antrefft mit Messer zwischen den Zähnen oder so, dann ist es soweit.
Bitte mach einen Videoblog drauf.
Ja. Ich werde Prepper auch ohne Apokalypse.
Ja.
So, schön.
Ja, schön. Hört euch den an, wenn ihr oder
Prepper
auch
werden wollt.
Prepper werden wollt. Oder sollt.
Seid schon.
Nee, dann braucht das euch nicht anhören. Aber
so, das ist zu spät dann.
Ja, dann seid ihr schon verfallen.
Na gut, und wenn ihr Platz im Keller habt?
Ja, hat sich ergeben. Die Öltanks waren raus, dann war Platz im Keller. Dann, ja
ist
jetzt
nice.
Hätte ich mal das Öl doch behalten.
Tja, dann wär's jetzt reich. Das
ja. Wie man es macht, macht man es verkehrt.
Das ist korrekt. Ja, aber du hast ja irgendwelchen Solar-Shit, deswegen kannst du ja nicht
dafür
so verkehrt,
habe ich jetzt, genau, auch an der Stelle, wo vorher Öltanks waren, ist jetzt Solar-Shit, genau.
Ja, siehst du, so dann mit, ist ja wohl nicht so falsch.
Somit, wenn draußen kein Strom mehr ist, dann egal, macht mein Haus trotzdem Strom.
Mhm.
Ja. Ich hoffe, dass wir das nicht diesen Winter ausprobieren müssen, aber wer weiß.
Du hast also diese schöne Isolationsschaltung da eingebaut.
Ja, genau, mit Inselschaltung. Hab gedacht, die paar hundert Euro haben wir jetzt auch noch. Wenn ich schon so einen Scheiß mache, dann doch gleich richtig.
Das wäre bei mir deutlich teurer gewesen, interessanterweise. Also das waren nicht nur ein paar hundert Euro.
200.
Nicht nur ein paar.
Okay, 300 Euro.
Nee, und dann hatte ich tatsächlich auch schon mal den Gedankengang, es würde ja reichen, wenn man dann die Keramiksicherung rausdreht, nee, die ans Netz gehen.
Nee, reicht nicht.
Und dann, nein, natürlich, lass mich ausreden. Und dann musst du einfach nur einen, du brauchst ja keinen großen Generator, du brauchst ja nur einen so minimalen Generator, dann natürlich auf drei Phasen, das ist vielleicht noch die Krux, einen kleinen Generator gibt es wahrscheinlich nicht mit drei Phasen, die sind schon entsprechend groß, die direkt drei Phasen liefern, damit du der Solaranlage suggerierst, die Netzspannung wäre noch da.
Ja, okay.
Genau,
das ist halt das Problem.
Und dann produziert sie wieder Strom. Ja, ja, genau.
Das ist halt das ist total schön, du hast eine Solaranlage, die aber eben nur Strom produziert, wenn sie außen das Netz hat. Okay.
Vom Konzept her total nachvollziehbar ist, aber ist halt so eine Stolperfalle. Muss man, macht man sich Gedanken drüber, wenn die Apokalypse da ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so die Prepper, wenn es wirklich so weit kommt, dann habe ich andere Probleme. Also dann ist wirklich das.
Ich war auch nur zufällig, dass ich auf diesen Podcast gekommen bin und wie gesagt, der ist jetzt gerade aktuell die Folge. Hab ich gedacht, naja, komm, hörst du mal rein. Und ich war, an einige Sachen war ich schockiert. Also wie gesagt, also dann, wir haben Waffen und Armbrüste und so. Aber es gab halt auch ganz normale Leute, in Anführungsstrichen, wo du gedacht hast, ach ja, das klingt ganz logisch, was die so erzählen. Und Und jetzt,
Hast du 30 Kilo Nudeln?
Jetzt habe ich 3 Jahre.
Wie ist das so? Wie oft muss man die austauschen? Wie viele Jahre hält es? Das weißt du doch jetzt bestimmt.
Was, die Nudeln?
Ja.
Ah, die Nudeln halten irgendwie, wenn sie nicht Ei enthalten, halten die ja ewig. Also, keine Ahnung. Ich glaube, drauf steht irgendwie 3 Jahre, aber wahrscheinlich halten die noch länger.
Ja. Waren da nicht irgendwie so ein paar Sachen, die musst du jedes Jahr austauschen oder so? Irgendwie Wasser oder so, das musst du doch irgendwie immer frisch halten.
Ja, aber weißt du, deswegen produziere ich ja Strom und habe einen eigenen Brunnen. Ich hole einfach
aber
Wasser.
Aber du brauchst einen eigenen Filter, oder? Oder hast du den schon?
Nee, ich habe da keinen Filter. Das Wasser kommt daher, wo auch mein Trinkwasser sowieso herkommt. Wahrscheinlich würden die es filtern, aber ich mache mir da keinen Kopf drum. Das ist sauberes Wasser, wenn es da von unten kommt, aus 100 Meter Tiefe.
Das ist sauber, wenn das einmal durch dieses Bleirohr durch ist.
Ja, genau. Alles super.
Okay. Ich habe gedacht, du bist super Prepper, aber du bist nur
Prepper quasi. Nee, ich bin noch Padawan. Anfänger.
Prepper Junior.
Genau, Prepper Junior. Ja, ich fange erst so an. Genau.
Prepper Junior. Nee, gut.
So, dann haben wir noch Slow Roads und dann sind wir durch.
Genau, Slow Roads ist ein Spiel, würde ich es jetzt nicht nennen, eine Simulation von einer Autofahrt durch eine endlose Landschaft, die für dich ganz frisch generiert wird. Das heißt, es ist quasi also autogeneriertes Autofahren, wenn du selber kein Auto fahren möchtest, sondern einfach nur gefahren werden möchtest.
Aha.
Ist sehr schön. Ist auch gut gemacht.
Du fährst
doch
selbst.
Ja, du kannst selber fahren, aber du musst nicht. Du kannst dich auch gegen das Autofahren entscheiden. Du kannst dich quasi gegen das Spiel entscheiden und einfach nur zuschauen.
Ja.
Okay. Schön. Hm. Also ich finde es super.
Sehr schön. Also wenn ihr mal eine ruhige Minute habt.
Es ist sehr schick gemacht. Weißt du, womit
das
gebaut ist?
Und es ist im Browser. Ist direkt im Browser anklickbar.
Weißt du, womit das gebaut ist? Was ist das? Technisch?
Unreal.
Flash.
Flash. Jetzt haben wir zwei Richtungen. Ich glaube, sind beide falsch. Ja, Unreal Engine 5 ist das, glaube ich.
Okay, und die
nee, ist nicht. Keine Ahnung, was ist.
ausgeliefert als WebAssembly, oder was?
Du fragst mich Sachen, ich habe dieses Ding angeklickt und habe dieses Auto fahren lassen. Das war quasi, was ich hinbekommen habe in dieser Zeit. Du kannst irgendwie Developer-Tools aufmachen oder so. Du kannst den Typen antwittern oder anmastudieren.
Ich
der hat es hier bestimmt irgendwo auch beschrieben. Ne, kannst ihm eine E-Mail schicken. hello@unslow.dev.
Der will 2 Pfund haben als Sponsoring.
Was? 2 Kaffee?
I'm an independent developer, designer and content exploring novel applications. Was? Das ist kein vollständiger Satz. Ah, okay.
Okay, aber man kann ihm Kaffee reinschmeißen.
Ja.
Ist doch nett.
Das ist so.
Sehr schön.
Ach, guck mal hier. Er hat, glaube ich, darüber getwittert. Generating a Heatmap, bla 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 bla. Hier kannst du lesen, ich weiß nicht, kann ich so schnell lesen jetzt.
Oh ja,
er hat auf jeden Fall auf Medium darüber gepostet. Bla, bla, bla. Keine Ahnung. Ich pack das hier mit rein. Dann kannst du dir das nachschauen. Kannst das zeitsouverän nachlesen.
Cool. Vielen Dank.
Genau. Gut. Wir hoffen, ihr hattet euch auch Spaß beim zeitsouveränen Nachhören dieser Sendung. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich alle auf Mastodon. Ich habe gerade schon im...
Kannst du vielleicht nochmal sagen, wo wir auf Mastodon sind?
Wir sind auf jit.social/binärgewitter oder /@binärgewitter. Und es steht jetzt auch mehrfach auf unserer Seite. Markus hat es gerade während der Sendung nochmal reingeschrieben, obwohl es oben.
Was machen wir den Seitenmacher-Effekt
oder was? Es war 2 Zeilen drüber auch schon drinstehen. Da habe ich gedacht, okay, egal, ich merge das jetzt einfach.
Ja, weil da steht ja Mastodon und dann muss das doch ein Link auf unser Mastodon-Profil sein.
Ja,
das
aber,
ist doch, muss doch vollständig.
Ja, aber 2 Zeilen drüber steht es ja mit Link. Aber egal.
Ich weiß nicht, hast du schon mal mit Leuten in der jüngeren Vergangenheit mit Jüngeren zu tun gehabt, die so primär auf TikTok rumhängen?
Nee.
Die haben Aufmerksamkeitsspanne von, die wissen nicht mehr, was im Absatz vorher stand.
Ach so, okay. Gut, ich habe dich jetzt aber trotzdem noch aufgefordert, dann auch bitte deine Mastodon-Accounts mit bei über uns zu verlinken. Meiner ist da schon eine Weile drin. Das könnt ihr dann
Challenge
auch noch alle machen.
Accepted.
Ja. Und ja. Ansonsten.
Ja, wir machen einfach diesen Seitenmacher-Effekt.
Ich muss mich übrigens entschuldigen an alle TikTok-User. Dieses TikTok-Bashing ist natürlich völlig unqualifiziert. Tut mir leid.
Genau, auch wenn es berechtigt ist.
Plus ist eine böse chinesische Firma, die alle eure Daten absaugt. Also macht das
genau,
nicht.
Und zwar in nur 6 Sekunden haben sie alle deine Daten aus dem Internet geladen.
Genau, bei 0,5 Schritten und 3 Sekunden haben sie.
Es wird
wissen sie, wenn du in den nächsten
Zeit
5 Jahren stirbst.
Schlafen. Aus, ob du in den nächsten 5 Minuten stirbst, weil sie jemand vorbeischicken müssen.
Oh Gott.
Diverse Teilnehmer dieser Sendung schmeißen gerade Dinge irgendwie ein bisschen durcheinander.
Das ist kein Problem, wir fangen dir auf.
Immer. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.